Wie viel Gin hast du in deinem Tonic inzwischen?
Lass mich in Ruhe.
Ja, moin, moin, mein lieber Olli. Oh,
weißt du, du brauchst jetzt gar nicht so freundlich zu tun. Eben hast du mich noch beschimpft und mich gefragt, wie viel Gin ich schon Intros habe, nur weil ich die Intro vergessen hatte, in die Clips zu hauen. Wir können auch ruhig mal ein paar Internas hier ausplaudern, wie du mich immer fertig machst.
Ja, genau. Heul doch. Gut, heul welche Folge doch. Haben wir, Olli, heute?
55! Danke, dass du mich das auch mal wieder fragst. Wir sind bei Folge 55.
Einmal habe ich, beim letzten Mal habe ich mit Nils die Folge selber angesagt, das erste Mal.
Das und jetzt? Ist jetzt die Folge, wo abgerechnet wird, Michi. Kein Mitleid mehr mit Herrn Ziegern. Jetzt ist Schluss.
Siehst du wohl. Kein Mitleid. Gut. Ja, heute haben wir uns auch wieder einen ganz tollen Gast eingeladen.
Eine Legende.
Unser heutiger Gast ist ein Koch der Fotografie. Er mischt in bunten Regal der Weißabgleichgewürze traumhafte Kombinationen zusammen. Das Ziel, ein fertiges fotografisches Gericht vor Ort zu präsentieren, ist dabei seine Passion. Und dazu hat er auch ein sehr interessantes Buch geschrieben. Hallo Thomas B. Jones.
Guten Tag miteinander.
Moin.
Noch nie angekündigt worden. Das ist lyrisch wertvoll, würde ich sagen.
Was ich mir jetzt wirklich unterstreiche, ist im bunten Regal der Weißabgleichgewürze. Michi, ganz großes Lob von mir. Damit hast du alles wieder weggemacht. Ja, sensationell, gut, wirklich. Fantastisch. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Oh, jetzt gucke ich gerade mal, wo du überhaupt ganz herkommst. Ich glaube, ist das auch Baden-Württemberg?
Ja.
Kirchheim.
Genau, für euch Nordlichter. Es ist knapp neben Bayern, gerade noch neben der Schweiz. Das ist dann neben Baden-Württemberg quasi.
Gut.
Ein wunderschönes Bundesland. Das haben wir ja letzte Sendung auch schon mit Nils besprochen.
Genau, der wohnt da ja auch irgendwie um die Ecke.
Tolle Ecke.
Und schönes Urlaubsziel bei uns auch mal jahrelang gewesen. Und das wollen wir auch wieder auf jeden Fall mal wiederholen. Thomas B. Jones, Instagram haben wir hier einmal, da gibt es dich auch, da kann man deine schicken Bilder alle sehen. Dann hast du eine Homepage, die findet man unter www.thomasjones, in einem Wort durchgeschrieben.de und du beschreibst dich als People-Fotograf, Hochzeitsfotograf, Reportagefotograf. Also ist schon ein schöner Bereich und die Bilder sprechen da auf deiner Homepage auf jeden Fall für sich. Aber zu deinen Bildern und alles, was so passiert, kommen wir auf jeden Fall noch. Jetzt kommen wir erstmal zu der Rubrik, die immer so meine Sache ist, weil ich bin immer ganz, ganz neugierig, wer sitzt uns denn da am Mikrofon überhaupt gegenüber. Persönliche Fragen. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Frau, Hund, Katze, Fische?
Maus.
Genau.
Genau, verheiratet mit Kind mittlerweile auch, wobei gut, der Kleine ist auch schon ein Jahr, die Zeit vergeht ja rasend schnell. Und einen Hund haben wir natürlich auch, der liegt hier auch schnarchend neben mir, also wenn es Nebengeräusche gibt, ist es erster Hund.
Ach so, ich dachte, du hattest jetzt irgendwie Atemprobleme oder? Nein, alles okay.
Sag mal, ist das lila?
Das ist lila, genau.
Oh nein, ich sehe gerade eine Story von dir, oh mein Gott.
Also ich habe wirklich den guten Move gemacht, ihr keinen eigenen Instagram-Kanal zu machen. So kann ich nämlich die ganzen Follower abziehen. Aber sonst hätte sie einen mit Millionen und ich einfach niemanden mehr.
Sehr, sehr sympathisches, kleines, possierliches Tierchen. Super. Schön. Ja, und vor allen Dingen, was du vergessen hast, Michi, eine Podcast-Legende.
Ja, 100 genau, Pro. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall
auch. Ja, ne? Ich wollte es nur nochmal loswerden.
Ja, da sind wir kleine Lichter, was das angeht, was du da auf die Beine gestellt hast. Und schön, schön zuzuhören. Jetzt steht hier noch unter persönlich bei mir Deutsch, Amerikanisch. Da ich so wenig von dir weiß und auch wenn man dich googelt, man weiß ja immer nicht alles, wie alles so entstanden ist und wahrscheinlich hast du in deinem Podcast schon viel auch über deine Vergangenheit erzählt und jetzt fass doch mal ein bisschen zusammen, lass dir auch ein bisschen Zeit dafür, dein Werdegang, bist du dann in den USA geboren oder in Deutschland und was machst du alles, wie war deine Kindheit, wo bist du aufgewachsen und so weiter, hau mal raus.
Also endlich kann ich mal einen Podcast anfangen, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, komplett den Rahmen sprengen. Mhm. Nee, also ich betone es ja immer, dass ich ein Deutsch-Amerikaner bin. Also das, früher habe ich das immer dazu gesagt, weil immer alle dachten, Jones wäre mein Künstlername. Nee, ich heiße Thomas B. Jones tatsächlich. Wobei das im amerikanischen Raum super langweilig ist. Das ist, als würde man da, keine Ahnung, Oliver Martin Müller Meyer heißen. Das ist genauso cool eigentlich. Im Deutschen hingegen, klar, Thomas B. Jones klingt dann schon gut. Mhm. Den Thomas habe ich mir auch über die Jahre mehr angeeignet und angewöhnt tatsächlich, weil einfach in meinem Jahrgang so viele Thomas unterwegs sind.
Mhm. Das, welchen Jahrgang bist du?
83.
Mhm. Ach du Küken.
Der Bart macht älter.
Oh ja, und vor allem das viele Grau im Bart macht alt, habe ich festgestellt. Also sieht's mich mittlerweile alles, finde ich verstörend eigentlich. Ich bin so ein großer Sonderfall, dass es für mich eigene internationale Abkommen gibt, wenn man das ganz genau betrachtet. Und zwar als die Amerikaner hier in Deutschland mit sehr vielen Truppen noch stationiert waren, also bis Ende der 80er Jahre, waren natürlich entsprechend viele Soldaten hier abends auch in den Bars und Diskotheken unterwegs und haben deutsche Frauen kennengelernt. Und wie man so schön sagt, bin ich das Ergebnis deutsch-amerikanischer Freundschaft. Und also Mutter ist deutsch, mein Vater ist Amerikaner und bin in Deutschland geboren,
ja.
Habe aber per Sonderabkommen beide Staatsbürgerschaften damals bekommen.
Obwohl du also nicht sozusagen über einen großen Teich da wirklich geboren bist. Also
genau, also ich bin hier geboren und selbst mit allem, es soll keine doppelten Staatsbürgerschaften und so weiter geben, für Menschen wie mich, also die gerade aus der Kombination entstanden sind, gilt das wohl nicht. Also so, dass mir mal irgendwie erzählt, wir durften also immer beide Pässe behalten, was eigentlich von Vorteil ist, sage ich mal. Warum ich dann auch immer relativ frei in die USA rüberreisen kann. Ich nur jedes Mal am Zoll die falschen Fragen gestellt bekomme, weil die immer glauben, ich komme aus dem Urlaub zurück. Dabei ist es gar nicht der Fall. Ich gehe in den Urlaub eher rüber.
Ja.
Und genau, bin also hier geboren, teils aufgewachsen, also ein bisschen in Deutschland, ein bisschen in den USA. Gab unseren steten Wechsel, aber bin jetzt eigentlich konsequent die letzten 30 Jahre hier in Deutschland verankert. Und die USA sind eher ein Reiseziel für mich geworden. Also ich sag mal, mein Herz schlägt immer für die USA ein bisschen mit. Auch in den Jahren, in denen es sehr wehgetan hat. Also bis hier die Jahre 16 bis 20 zum Beispiel. Da bin ich mit erhobener Faust natürlich dann immer da gesessen und habe mich mit aufgeregt. Und gab da vorher auch schon ein paar so Jahre, wo nicht so cool waren.
Du meinst jetzt über den Gelbhaarigen?
Genau, über den gelbhaarigen und orange angemalten. Da habe ich mich viel und lautstark aufgeregt. War ja auch in den Jahren auch da drüben, habe den Wahlkampf da drüben, ich habe angefangen, ihn zu fotografieren in 2019 noch und wollte mich mit dem Thema eigentlich viel mehr auseinandersetzen, weil eben durch die doppelte Staatsbürgerschaft und dadurch, dass ich natürlich auch viele Freunde habe, die aus den USA sind, die hier leben oder jetzt drüben leben, habe ich einfach eine starke Verbindung nach da drüben. Und ich sehe natürlich, also während andere hier die Nachrichten schauen, dann wird da über die USA berichtet, dann steht da eine Claudia Buckenmeier irgendwo vor dem Kapitol und erzählt was in der Tagesschau. Habe ich natürlich, ich stand schon am Kapitol, ich kenne die Leute, die da drüben leben, ich weiß, warum die, oder ich kann verstehen, warum die jemanden wie Trump sogar wählen. Und es ist unglaublich schwer, das immer zu beschreiben. Und deswegen versuche ich auch mit meiner Fotografie oder habe versucht, mit meiner Fotografie da ein bisschen zu erklären, was da drüben eigentlich ist, weil den Zugang habe halt ich durch meinen, wie ich aufgewachsen bin auch einfach schon.
Mir ist aber auch echt noch wichtig zu sagen, dass das für alle Länder gilt. Ne? Also so weit weg ist das gar nicht, wie man immer denkt. Ich finde, es ist heutzutage gefährlicher denn je, wenn Menschen einfach durch Falschinformationen Dinge glauben und dadurch dann Leute an die Macht kommen, die einfach krank sind für ein Land. Ne? Also es ist ja nicht nur Amerika, was das betrifft.
Nee, also genau, das war ja mein Ansatz tatsächlich, also da hole ich jetzt kurz aus in diese Reportage rein, die ich da machen wollte, 2019. Was mich halt so irritiert hat, war, dass die Deutschen, jetzt fasse ich die einfach mal so zusammen, so ein bisschen über die USA gelacht haben, hahaha, die Idioten haben Trump gewählt. Und ich habe das überhaupt nicht persönlich genommen, auch wenn ich ja wirklich, also ich bin in so einem Trailerpark aufgewachsen, Redneck durch und durch, Südstaatenkind. ich bin das schwarze Schaf in meiner Familie, weil ich nicht Trump gewählt habe. So muss man es vielleicht ganz deutlich sagen.
Ja. Mhm.
Und ich habe es nicht persönlich genommen, weil die denken, wir sind alles Idioten. Für manche gilt das nämlich tatsächlich. Das Problem ist, wir sind hier nicht so weit davon entfernt. Wir sind immer eine Wahl davon entfernt, das alles komplett gegen die Wand zu fahren. Und ich habe hier ähnliche Anzeichen gesehen. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns alle ein bisschen gelehrt, wie schnell öffentliche Meinungen kippen können und was da alles so passieren kann. Und deswegen war mein Ansatz, okay, dann gehe ich rüber, weil ich kann mit denen, ich sag mal, auf Augenhöhe sprechen, mit dem gewissen Respekt vor denen auch. Ich komme nicht als Reporter aus Deutschland, sondern als jemand aus einer speziellen Situation rüber und versuche das dann in Bildern, natürlich hätte ich auch was dazu geschrieben, sehr wahrscheinlich, versuche das in Bildern wieder mitzubringen nach Deutschland, bevor hier dann die nächsten Wahlen anstehen. Das war ja klar, wann die nächste Bundestagswahl dann auch ist.
Mhm. Ja.
Faszinierend, aber hast du nicht auch ein kleines bisschen Schiss, dass du durch diese doppelte Staatsbürgerschaft und durch dein etwas ambivalentes Verhältnis zu den Rednecks da nicht so ein bisschen auch in eine Schiene rutschen könntest, wo man vielleicht von seitens der falschen Menschen sagt, den müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, wenn er das nächste Mal hier rüber will?
Oh ja, jedes Mal. Also ich weiß, ich bin mal über eine rote Ampel gefahren in den USA, aus Versehen am letzten Tag vor meiner Abreise auf dem Weg zum Flughafen. Und in den USA läuft es ja so, dass du bekommst ja nicht einen Gebührenbescheid, hey, du bist um eine rote Ampel gefahren, sondern du musst da zu einer Anhörung vor Gericht, vor das lokale County-Gericht irgendwie. Und dann sagt der Richter, hey, du bist um eine rote Ampel gefahren, bekennst dich schuldig, ja, habe ich gemacht, ihr habt auch ein Bild davon, juhu, hier zahlt, keine Ahnung, $150, geh heim, super.
Ja.
Machst du das nicht, und vor allem in diesen Südstaatenregionen, dann setzen die halt einen Haftbefehl für dich aus. Und wenn der Haftbefehl läuft, dann ist bei der nächsten Einreise, heißt klick, klick, hast einen Achter an den Arm und das war's dann.
Ja. Ja.
Habe also jahrelang in Furcht gelebt, dass ich wegen dieser Kleinigkeit irgendwann mal verhaftet werde. Glücklicherweise hat die Mietwagenfirma das für mich wohl übernommen und hat gesagt, ja, das ist egal. So rot war die Ampel noch nicht, lass den Mann in Ruhe.
Ja.
Aber es ist natürlich, auf der einen Seite habe ich einen einzigartigen Zugang zu den Themen, anderes Verständnis für die Leute vielleicht auch. Ich darf mich davon aber auch nicht beeinflussen lassen, von den Leuten auch nicht beeinflussen lassen. Wie gesagt, also meine Familie, mit denen rede ich eigentlich nicht über Politik. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn ich da hingehe und Fragen stelle, muss man schon auch aufpassen, welche Fragen man stellt.
Also, genau, genau.
Ja, das meine ich damit, wollte ich gerade sagen.
Mhm. Genau, als Journalist sollte man eigentlich nicht vorsichtig sein bei Fragen stellen, aber ich glaube, man muss Fingerspitzengefühl beweisen. Ich habe in den USA auch schon in das spitze Ende von der Schrotflinte reingeschaut. Also ich habe da schon auch meine Berührungspunkte gehabt und deswegen weiß ich, dass ich das auf 10 Spitzen manövrieren muss im Zweifelsfall. Aber das traue ich mir zu und ja, ich bin ehrlich, also ich habe auch andere Reisen gehabt, wo es schon brenzlig war, also wirklich brenzlig fand ich es jetzt nie, aber wo den anderen vielleicht ein bisschen die Knie geschlottert haben und ich mir dachte, die werden es schon nicht erschießen. Ja. Also,
so. Aber du sprichst wahrscheinlich auch amerikanisch, jeweils in den Südstaaten, mit wahrscheinlich einem Südstaaten-Dialekt auch. Das heißt, das Vertrauen der Leute, wenn du mit denen redest, wird wahrscheinlich auch da sein, oder nicht?
Ja, die halten mich immer kurz für einen Kanadier, was ich nicht ganz verstehe, weil ich den Südstaaten-Dialekt ein bisschen versuche zu unterdrücken. Und ich glaube, Ohio ist der Staat, in dem es keinen nennenswerten Dialekt gibt, weswegen dort die ganzen Callcenter sind. Und da werde ich immer eingeordnet. Natürlich, wenn ich mit meiner Familie spreche, dann verfalle ich langsam, aber sicher in so einen leichten Slang rein und diese Südstaaten-Worte kommen dann irgendwie durch. Gleiches gilt aber in Deutschland. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, verfalle ich so sehr ins Schwäbische, dass ich mich am Ende selbst fast nicht mehr verstehe.
Das finde ich aber auch geil. Du hast ja eine sehr tiefe Stimme so, ne? Und dann so ein Schwäbisch stelle ich mir auch total witzig vor. Also das ist auch was gar nicht in meinen Kopf passt, so. So tief männlich und dann kommt so der Schwabe.
Schon lustig. Du hast ja erzählt von deiner Jugend, aber ein Thema interessiert uns ja auch. Fotografie. Wo bist du zur Schule gegangen und wie bist du überhaupt an die Fotografie rangekommen, dass wir jetzt darüber reden können?
Also ich weiß, dass so mit die ersten Bilder, die ich gemacht habe, ist auf irgendeiner Hochzeit, wo meine Eltern waren, da habe ich eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und habe die Braut fotografiert. Und ich habe wohl mit 3 Jahren mit der Hochzeitsfotografie angefangen. Bin also auf die Fotografie eingestiegen. Genau, war aber alles nur auf Kniehöhe natürlich fotografiert, war ein sehr eigener Blick, würde ich sagen.
Perspektive.
Genau, hat es so noch nicht gegeben, Marktlücke.
Genau.
Genau.
Kinderperspektive, ja, genau. Diesen eingebetteten Journalismus, und da bin ich wohl schon damals reingerutscht, aber Spaß beiseite. Also ich habe zwar als Kind meine Kamera in der Hand gehabt irgendwie, also hier hinter mir steht eine, so eine kleine Kodak Instamatic, falls die jemandem was sagt, so ein Plastikkasten mit diesem Kassettenfilm, der da auch drin ist, den man heute weder bekommt noch entwickeln lassen kann. Und da habe ich irgendwie 36 oder was denn da drauf, 20 Bilder, glaube ich, oder 24 Bilder von einem Bagger gemacht, den heimgetragen, entwickelt und am Ende 24 Bilder von einem Bagger gehabt. Also Fotografie kann man das alles nicht nennen.
Jeder fängt doch mal an.
Jeder fängt mal an mit irgendwas. Und das war so irgendwann in der Grundschulzeit, würde ich mal behaupten. Dann war irgendwie lange, lange, lange Zeit gar nichts bei mir und ich bin, mein kreatives Outlet war eigentlich die Musik. Ich habe jahrelang Musik gemacht, in Bands gespielt, mit denen auch ein bisschen durch Europa oder das anliegende europäische Ausland.
Gitarre, ne?
Bass gespielt, da ein bisschen rumgetingelt, einer auf Heavy Metal Rockstar gemacht. Mhm. Und das war cool. Also die Zeit würde ich wirklich auch nicht missen. Aber das war mein kreatives Outlet, wo ich mich austoben konnte.
Wie alt warst du da?
Boah, das fing so an mit, ja, also gerade aus der Schule raus, so mit 18 rum irgendwie, das so wirklich angefangen, wirklich Fahrt aufzunehmen.
Also College, also das war in den USA oder hier in Deutschland?
Das war doch alles in Deutschland dann schon.
Ja.
Da wollte er die Groupies abgreifen.
Ach genau, so. Was man halt macht als Jugendlicher, hallo. Versuchst die Mädels zu beeindrucken, indem du ein Instrument Hanebüchen spielen kannst. Und bin da so ein bisschen rumgetingelt, das ging so gute 10 Jahre und währenddessen.
10 Jahre.
Und währenddessen habe ich dann aber so ein bisschen entdeckt, hey, die Bilder von den Konzerten sind alle immer scheiße. Warum? Das geht doch heute super. Es gibt doch diese digitalen Kameras. Man muss ja nicht mal mehr so einen Film einlegen. Und wir sind da so Anfang, Mitte der 2000er irgendwo dann. Und dachte ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kaufe mir jetzt auch so eine Digitalkamera, einen digitalen Fotoapparat und ich versuche das auch mal. Und wann bin ich da damit gegen die Wand gefahren? Weil A ist Konzertfotografie nicht einfach und B, die Digitalkameras damals haben es auch nicht leichter gemacht.
Nee, nicht unbedingt, am Anfang noch nicht, nee.
Okay. Und da habe ich dann so ein bisschen die Fotografie tatsächlich für mich kennengelernt. Das waren wirklich, weil ich in den Konzerten halt einfach meine Kamera mitgenommen habe, das war so eine EOS 350D, glaube ich, und ein 50mm Objektiv, das ist 50mm 1.8, dieses
Lichtstark,
genau, dieses berühmte von Canon, was damals auch jeder hatte, was damals, hat, glaube ich, 100 Euro gekostet oder so. Das war, also jenseits von der, was ich heute als gute Ausrüstung bezeichnen würde, ich glaube aber, dass es für einen Anfänger ein wirklich tolles Werkzeug tatsächlich ist. Und habe damit Konzerte fotografiert, Backstage viel fotografiert, gemerkt, dass mich Backstage mehr interessiert als auf der Bühne tatsächlich. Und hab das ein bisschen einfach rumfotografiert und dann, wie so oft, das eine kommt zum anderen irgendwie. Du bist dann der Typ mit der Kamera, kannst du mal ein Bild von mir machen? Ja. Dann fotografierst du mal alles kreuz und quer, alles Mögliche einfach. Machst mal ein bisschen Street, machst mal ein bisschen Porträt. Und ein Bekannter von mir damals, sich selbstständig gemacht oder war gerade noch im Studium, am Ende des Studiums und wollte sich als Schneider für Hochzeitsmode selbstständig machen.
Und als Schneider für,
Brautkleider, genau. Und meinte, hey, kannst du nicht mit mir ins Studio gehen? Ich würde gerne ein paar Brautkleider fotografieren. Und ich so, wie schwer kann das sein, in einem Studio zu fotografieren?
Interessant auf jeden Fall.
Dann das ein bisschen gemacht und so kam ich dann irgendwie zu den Hochzeiten und vor den Hochzeiten ging dann alles weiter in alle anderen Richtungen und dann auch letzten Endes jetzt ja in die Professionalisierung rein. Also sprich, ich verdiene heute meinen Lebensunterhalt mit der Fotografie. Also,
seit wann verdienst du schon dein Geld damit?
2015. Also Ende 2015 habe ich den Job geschmissen und mich mit der Fotografie selbstständig gemacht.
Ja, und den Job vorher?
Zuletzt war ich im Produktmarketing und Produktmanagement tätig. Was auch immer man da macht. Also das habe ich 7 Jahre lang gemacht, ohne so wirklich rauszufinden, was ich tun soll, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, Geld verdienen muss man ja trotzdem mit irgendwas.
Genau, also solange die Gehaltschecks kamen, dachte ich mir, so schlecht kann es nicht sein, was ich hier tue.
Ja, cool.
Aber der Schritt ist schon ganz schön groß, ne? Also in die Selbstständigkeit und dann das zu tun, was du eigentlich bis dahin geliebt hast, ist, glaube ich, auch ein schwieriger Schritt, weil ich habe das schon so oft gesagt, ich bin dann ja wieder zurückgerudert, als ich gemerkt habe, dass ich die Lust verliere, meinem Hobby nachzugehen, weil es einfach eben Beruf geworden ist. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du da die Grenze gesetzt?
Ja, bei mir war es tatsächlich eher andersrum. Also ich komme ursprünglich mal aus der Informatik, bin dann, wie gesagt, in dieses Produktmanagement und Marketing irgendwie reingerutscht, wo ich auch nicht wirklich, wirklich wusste, was ich da tue. Ich habe für mich aber gemerkt, dass es eigentlich nicht meine Welt ist. Ich bin Kreativkopf und mein Ausbilder damals an meinem ersten Job hat schon zu mir gesagt, in den ersten ein, zwei Jahren irgendwann mal, Thomas, also entweder du musst in den Vertrieb gehen, habe ich bis heute keinen Bock drauf, oder du musst dich selbstständig machen, weil du arbeitest dich sonst nur kaputt. Und erst fast 20 Jahre später habe ich dann kapiert, was er eigentlich meint. Und ich habe mich in dem Job einfach in diesem, in meinem Bestreben, alles richtig und perfekt und noch besser zu machen und dieser Drang nach Perfektion, den ich da einfach habe, ich habe mich wirklich selbst kaputt gemacht einfach an dem Job. Also ich habe mich in kompletten Burnout reingearbeitet, bis ich, also inklusive Notaufnahme und alles, also wirklich komplettes Programm einmal durchexerziert, bis ich einfach irgendwann da saß und gemerkt habe, okay, das kann ich nicht mal bis zum Ende meines Lebens machen, das kann ich die nächsten 5 Jahre nicht machen, wenn ich so alt werden will. Das geht so nicht mehr weiter. Ich muss was anderes tun. Ja. Ich habe es dann anfangs versucht mit Teilzeit, also ich habe dann die letzten Jahre nur noch Teilzeit gearbeitet. Das war aber auch komplett keine Lösung. Ich würde heute zwar jedem empfehlen, das zu tun, für mich war es aber am Ende keine Lösung. Aber es war der Weg daraus tatsächlich, mir halt vor Augen zu führen, okay, ich muss nicht 9-to-5 in einem Büro sitzen, zusehen, dass mein Chef mich sieht, wie ich an meinem Arbeitsplatz sitze und E-Mails beantworte. Ich kann auch was anderes machen. Und ich kann damit auch Geld verdienen, wenn ich Bock drauf habe. Und so bin ich dann weg von den Privatkundensachen auch gekommen, weil ich plötzlich unter der Woche Zeit hatte für Businesskunden. Und habe dann angefangen, in dem Bereich einfach mehr zu machen. Und habe gemerkt, dass wenn ich mein eigener Boss bin und ich entscheiden kann, wo sich mein kleines Schiffchen jetzt hinbewegt und ich auch keine mehr Rechenschaft schuldig bin, außer mir selbst, dann fühle ich mich viel freier. Und ich habe mich wirklich selbstständig gemacht unter der klaren Prämisse, ich will mich nicht kaputt arbeiten. Also ich kenne genug Selbstständige, man tauscht sich aber die Jahre auch aus, die sich wirklich komplett kaputt arbeiten. Und da hatte ich absolut keinen Bock drauf. Also massiv aber keinen Bock drauf.
Du bist nicht der erste von den Fotografen, die wir auch schon in den Podcast haben, die schon fast die gleiche Geschichte erzählen. Die
sagen, ich bewundere das jedes Mal. Ich sitze hier wirklich sehr andächtig. Also sorry, Michi, wenn ich dir ins Wort gefahren bin.
Nee, aber das stimmt. Aber das ist dann so. Aber du kannst nicht weitermachen. Das ist ja genau das, was dein Körper erlebt. Und dass du einfach sagst, ich kann es nicht, ich will es nicht. Und dann gehst du auch die Konsequenz ein, dass du vielleicht nicht so viel Geld verdienst oder wie auch immer. Die Angst spielt in jedem Bereich eine Rolle, ob man erfolgreich ist mit dem, was man macht oder nicht. Aber das Wort Freiheit da drin zu sehen, was man macht aus Freude, die kann einem keiner nehmen. Und ich glaube mal, dann ist die Kreativität, Freiheit, kommt alles dazu, dass man dann auch wieder Erfolg hat. Ne?
Genau.
Den man sich also vielleicht auch ahnen kann. Ne?
Und die Frage ist ja, die große Frage, die ich immer stelle, ist, was ist Erfolg? Ist es für mich Erfolg, wenn ich irgendwann sagen kann, ich habe irgendwie 30 Jahre lang Steckdosen gemanagt? Also das war ja wirklich mein Job, also ein bisschen Steckdosen für Rechenzentren, aber völlig wurscht. Am Ende des Tages waren es Steckdosen und das ist nicht Erfolg für mich. Ich habe definitiv Rückschritte gemacht, was mein Gehalt angeht. Also ich habe Rückschritte gemacht, was in Anführungszeichen Luxus auch angeht, was du kannst dir leisten. Sicherheiten gab es natürlich keine mehr. Alle haben die Hände im Kopf zusammengeschlagen und gesagt, boah, wie kannst du dich selbstständig machen? aber ich bin ehrlich, ich war noch nie so glücklich wie in der Zeit, als ich plötzlich wirklich frei war. Das war mein Ding. Und ich habe wirklich hingeschmissen, also meine Frau und ich haben damals gleichzeitig unsere Jobs hingeschmissen, ohne was Neues zu haben. Weil wir einfach gesagt haben, okay, das ist nicht das Leben, das wir uns vorstellen. Lass uns was anderes machen. Cool, Kündigung und raus. Und also war ein bisschen länger der Weg, aber am Ende sah es so aus. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir einfach nur keinen neuen Job gesucht. Also ich habe auch keinen Plan gehabt. Also vielleicht mehr Plan wie andere und habe mir meinen Plan dann zurechtgelegt. Aber es war nicht so, dass ich schon genau wüsste und damals gewusst hätte, wie die nächsten 5 Jahre aussehen. Ich wusste, jetzt kommt irgendwie ein Sommer mit ein paar Hochzeiten. Das werde ich schon irgendwie, also Essen kommt auf den Tisch, so irgendwie. Und mein Gott, wenn man dann halt eine kleinere Bude ziehen muss, dann ist es auch okay, bringt mich nicht um. Wird schon werden. Und dann ist es wirklich, wenn du mal diese Freiheit auf dem Tisch liegen hast, dann merkst du, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, dann was zu machen.
Donnerwetter. Ich ziehe ganz tief den Hut davor. Also ich bewundere dich sehr gerade.
Sehr schön.
So viel. Ja, danke.
Mutig.
Ich sage einfach mal danke.
War bei mir auch, Kind war gerade klein und ich habe meiner Frau gesagt, du, ich habe gekündigt, ich mache mich jetzt selbstständig, fertig. Und zack, hatte ich meine eigene Tanzschule. Hat auch keiner verstanden in dem Moment, aber mich gibt es immer noch.
Ja,
also insofern.
Ja.
Ne?
Jetzt auch noch, dich bewundere ich, Michi. Muss ich,
oh, danke.
Das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern auch wirklich jeder, der diesen Schritt macht. Ich finde das total krass. Also,
ja gut, man sollte den Schritt nicht machen, um zu sagen, ich will mega reich werden, Millionär werden. Wer auf diese Schiene fährt, der
kann ja, aber ihr wirkt auch beide, ihr wirkt auch beide so, wenn ihr da so drüber erzählt oder auch die anderen Gäste, mit sich im Reinen, weißt du? So, das hört man. Das hört man in dieser Stimme, in der Zufriedenheit, die innere Zufriedenheit. Und das ist wahrscheinlich auch dann dein persönlicher Erfolg, Thomas, ne? Weil du gerade gefragt hast, was ist Erfolg? Ich glaube, genau das ist es, ne? Wenn man mit sich im Reinen ist und wirklich auch am Ende des Tages sagen kann, hey, ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Was anderes ist es eigentlich gar nicht, was man im Leben, finde ich, erstreben sollte. Also Gott, wären wir jetzt philosophisch, das haben wir ja noch nie gehabt. Aber ich glaube, ihr
Fotologen wisst, eingeladen hat.
Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. Wenn du so mit dir selber im Reinen bist, scheiß doch auf das Geld, wie du so schon sagst, scheiß auf die große Wohnung, auf das dicke Haus, das Boot und also das, was wir beide alles haben, Michi.
Genau.
Scheiß einfach drauf und Hauptsache nackt über den Flur laufen und glücklich sein.
Ja, yep. Keine Hosen mehr anziehen müssen.
Bilder im Kopf, Hundewelpen.
Alles klar. Thomas, ich habe, als ich auf deine Homepage gegangen bin, gucke ich ja immer, was die Leute so schreiben über sich, wer sie sind, wenn sie sich vorstellen, aber ich habe das Bild gesehen. Und da hast du deine Arme überschränkt und da konnte man sehen, zwei ganz, ganz große Federn schmücken tattoo-mäßig deine Unterarme. Was bedeuten diese großen Federn? Ich bin selber nicht tätowiert. Vielleicht sollte das jedem, der tätowiert ist, klar sein, aber ich weiß es nicht.
Na, ich glaube, jeder hat ja seine eigenen Geschichten hinter seinen Tattoos. Und bei mir ist es aber tatsächlich mit der Geschichte verbunden, die ich gerade eben erzählt habe. Also es geht da eins und eins rein. Als ich so, ich sag mal, den ich weiß nicht, ob es der Tiefpunkt war, einen der Tiefpunkte erreicht hat in meinem Arbeitsleben oder in meinem Leben generell, muss man fast sagen, weil ich mich sehr über meine Arbeit und das, was ich tue, definiere als Mensch. Also was ist, welchen Wert schaffe ich? Und es ist halt der Job, den man dann oftmals hat. Und es gab bei mir nichts anderes mehr nebenher. Und als ich da so einen völligen Tiefpunkt erreicht hatte, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so einen Befreiungsschlag in irgendeiner Art und Weise brauche. Und also wenn ihr schon ein Bild von mir gesehen habt, früher hatte ich auch noch lange Haare dazu, die so also schulterlang waren, einen noch längeren und mächtigeren schwarzen Bart. Und all das fand mein Chef schon scheiße. Und ich dachte mir, okay, wie kann ich ihn noch mehr anpissen? Ich lasse mich jetzt auch noch tätowieren.
Geil.
Ich habe dann die Federn, also ich habe schon immer, wie gesagt, hier hinter mir hat es in meinen YouTube-Videos vielleicht schon gesehen, da steht so ein Rabe hier auch auf meiner Bar drauf. Raben waren schon für mich immer so faszinierende Tiere einfach. Also die haben mich schon durch mein Leben lang irgendwie immer begleitet. Das hat in der Musik immer mal wieder eine Rolle gespielt und das tauchte immer wieder auf und dachte mir, hey, so Federn auf den Unterarmen, das wäre eigentlich ganz geil. Unterarme, aber eigentlich ja schwierig, weil hin und wieder bist du dann doch irgendwie auf einem Geschäftstermin, krempelst die Hemdärmel hoch oder so. Ja, weil ich mir, war schon mutig genug, aber dann mache ich es zumindest so, dass man es, wenn ich ein Hemd anhab, dass man es nicht sieht, war so meine Idee.
Ja.
Dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert, mir das mal zurechtgelegt, wie man das so drauf tätowieren könnte, mit einem Tätowierer gesprochen und gesagt, so, dass man es halt unter den Ärmeln nicht sieht.
Ja.
Und er hat das auch so abgenickt. Was mir nicht klar war, ist, wenn du die Hände auf den Tisch abstützt und die Arme auf den Tisch abstützt und die Hände so nach oben nimmst, rutscht das Hemd ja weiter runter und dann haben jedes Mal die beiden Federn da rausgeschaut. Und das war irgendwie sinnstiftend, eben, dass die trotzdem rausgucken und raus wollen.
Ja.
Und war für mich umso klarer ab da, dass ich ab sofort, egal bei welcher Temperatur, nur noch mit hochgekrempelten Hemdärmeln rumlaufe im Büro. Um es meinem Chef extra unter die Nase zu reiben, damit er mich noch mehr Kacke findet.
Allzeit abflugbereit, ja.
Genau, und genau, dieses abflugbereit, neue Federn, eine Mauser, irgendwie diesen Lebenswandel, das habe ich mit dem Moment eigentlich so für mich ein bisschen begonnen. Ich weiß, es klingt immer total albern für manche Leute, wenn man das so erzählt, was Tattoos so an Lebensabschnitten bedeuten, aber es ist halt so.
Nein, das verstehe ich, absolut.
Du schreibst dir was auf die Haut, also ob es jetzt Schrift ist oder ein Bild, mal dahingestellt, aber und das ist ja eine Momentaufnahme. Ich meine, die Dinger begleiten mich jetzt auch so eine Weile. Und so lang, dass ich sie ja oftmals selbst auch vergesse, weil, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wenn ich meine Arme ausstrecke und die Hände links und rechts rumdrehe, ich selbst sehe die Tattoos nie.
Also die sind nee, immer kann ich mir vorstellen. Ich sehe es ja im Bild. Das ist immer zum Zuschauer hin, ne?
Genau. Und hin und wieder erschrecke ich, wenn ich sie sehe. Das ist ja das Witzige eigentlich.
Ja, denke, dann, oh, da solltest du dich nicht so oft von Spiegel stellen, dann siehst du
genau, genau. Und, aber ich weiß, warum ich sie mir damals habe tätowieren lassen. Und ich würde es auch im Leben nicht rückgängig machen wollen, weil ich genau weiß, wo die mich hingebracht haben dann letzten Endes.
Ja. Wow. Thomas, obwohl dein erstes YouTube-Video schon seit Mitte 2019 veröffentlicht wurde, du dann eigentlich bis jetzt nur 42 Videos gemacht hast, hast es geschafft, damit fast 7000 Abonnenten zu erreichen oder zu generieren und eine 500.000 Klicks auf diese doch recht wenigen Videos. Du bist mir, weil ich habe viele Aktionen auch mit anderen YouTubern immer wieder gestartet und auch gemacht und Kontakt aufnehmen wollen, aber du bist mir relativ spät erst vorgeschlagen worden. Und
Pfui-Algorithmus.
Genau. Ne? Und der Grund ist wahrscheinlich, dass ich jetzt erst so langsam anfange, mich auch mit dem Thema Fujifilm auseinanderzusetzen. Ich habe mir eine Fujifilm-Kamera jetzt gekauft und klar hatte ich dich dann sofort auf einmal auf dem Schirm. Also wer sich irgendwie im Netz mit oder bei YouTube über Fujifilm den Namen Fuji nur eingibt, der wird auf jeden Fall immer bei dir landen. Und irgendwann bist du ja auch, war ja auch deine Zeit Fuji. Was hat dich zu Fuji gebracht oder was fasziniert dich an Fuji so besonders, dass du sagst, da bin ich jetzt dabei? Das ist dein fotografisches oder das ist deine Kamera.
Also erstmal muss ich kurz sagen, ich bin erschrocken, dass es tatsächlich 42 Videos sind. Hätte es mich gefragt, hätte ich gesagt, das sind unter 30. Ich bin nicht unbedingt bekannt dafür, dass ich viele Uploads mache. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen erstmal wieder ein Video gemacht, seit Monaten, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so.
Ja, so eine kleine
Bildkamera.
Kenne ich. Genau, ich habe ja bei euch schon ein bisschen in den Podcast reingehört und weiß ja, dass es diese Themen auch bei euch schon gab.
Ja.
Und ich habe auch bei YouTube halt eben gesehen, dass das kann so ein Burnout-Ding werden, wo man sich schnell wieder reinmanövriert. Auch da habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht. Ich mache das genauso, wie ich Bock drauf habe. Und ich definiere, was Erfolg ist. Und ja, wie du sagst, also bin vielleicht nicht bei jedem auf dem Radar, aber ich gucke, dass die Videos dann, wenn, dann schon Hand und Fuß irgendwie haben und ich mein Ding durchziehen kann. Die Fujifilm-Kameras, also ich komme ursprünglich von Canon. Ich bin dieser EOS 350D jahrelang treu geblieben, bin auf der größeren Spiegelreflexkameras dann umgestiegen und hatte am letzten Endes, wo ich dann auch nebenberuflich gemacht habe, die Fotografie, so ein komplettes Sammelsurium aus Canon-Equipment irgendwie rumliegen, also riesige Objektive, die berühmten 70-200 dieser Welt und alles Mögliche, dieses unsäglich teure 11-24, dieses 3.000-Euro-Ding, mit dem ich irgendwie Hotels fotografiert habe und hast du nicht gesehen. Also ganz, ganz viel Ausrüstung hatte irgendwie alles da liegen und aber das hat mich alles nicht so wirklich gerockt. Irgendwie, weil für mich, also ich war immer der Typ mit der tollen Kamera, der kann ja tolle Bilder machen, weil er eine tolle Kamera hat. Ja, aber brauchen wir hier nicht besprechen, glaube ich. Mhm. Und ich habe aber plötzlich aufgehört, tatsächlich Bilder zu machen. Und das war gar nicht so sehr, weil ich jetzt viel Jobs fotografiert hätte und irgendwie gesättigt gewesen wäre von der Fotografie. Das Problem war, dass ich mit einem hohen Anspruch an die Sache rangegangen bin und gute Bilder machen wollte, auch wenn ich irgendwie mit Kumpels nur grillen war oder so.
Ja.
Und dann stehst du da mit einer, keine Ahnung, mit der 5D Mark III war ich zuletzt viel unterwegs und einem riesen drauf. Objektiv drauf.
Auf Party mit einer riesen Kamera rumzulaufen.
Ne? Genau, und stehst auf dem Grillfest, haust irgendwie 500 Bilder in die Kiste rein, kommst heim, stehst vor 500 RAW-Dateien, die du jetzt irgendwie sortieren und entwickeln musst. Und ich habe voll keinen Bock mehr drauf gehabt. Das hat mich alles komplett genervt. Also die komplette Fotografie privat hat mich genervt, weil es sich angefühlt hat nach Arbeit, als würde ich mir Arbeit machen, die ich eigentlich nicht wollte. Weil das Fotografieren hat mir ja Spaß gemacht, aber alles andere war irgendwie komisch. Und habe ich aufgehört, die Kamera mitzunehmen, weil es zu groß war, es auch zu viel Arbeit war und hätte keine Lust mehr drauf.
Oder vielleicht auch dein Arbeitswerkzeug ist, ne?
Auch, klar. Also weil es auch, weil ich automatisch, wenn ich es in die Hand nehme, will ich eben auch diese Qualität wie bei meinem Job einfach liefern. Ja. Und das hat mich dann auch genervt, dass es dann eben, dass ich eben keine Bilder mehr gemacht habe. Ja, also deswegen bin ich nicht Fotograf geworden, um keine Bilder zu machen. Und dann habe ich gedacht, da muss es ja irgendeine Lösung geben. Und zu der Zeit haben wir im Internet alle irgendwie diese Fujifilm X100S damals hoch und runter gelobt, oder die X100 generell, dann die X100S. Das ist ja die tollste Kamera, die es überhaupt einfach gibt. Und ich dachte mir, gestandene Fotografen nehmen so ein Plastikding von Fuji in die Hand. Und dachte mir, das kann ja nichts sein. Also was ist denn das überhaupt für eine Kamera, auf der nur ein fest verbautes Objektiv drauf ist? Das ist ja lächerlich. Dann ist die noch klein und hat nur einen Speicherkartenslot. Was muss ich alles für Gründe einfallen, dass da um die Kamera kacke sein soll? Und kostet trotzdem über 1000 Euro. Das ist so verrückt, da muss ja irgendwas dran sein. Ja, bin ich ins kalte Wasser gesprungen, dachte mir, ja gut, die Kamera ist vielleicht klein genug, dass ich sie tatsächlich mitnehmen kann zu den Grillfesten. Dann habe ich nämlich immer die großen Objektive und dann nehme ich sie mit. Gesagt, getan, kleine Kamera mitgenommen. Hat mich irgendwie schon gerockt. Ich meine, die war langsam, die hat bei hohen ISO-Zahlen gerauscht, der Fokus war eine Katastrophe, dass der Sucher war nicht gut. Aber all dem zum Trotz hat die Kamera Spaß gemacht. Und zum ersten Mal seit wirklich Jahren habe ich im Privaten und dann plötzlich auch bei Jobs, wo ich sie dabei hatte, gemerkt, sag mal, die Kamera macht Spaß. Was ist es? Ja. Warum macht es Spaß? Ja. Und der große Schritt kam dann eigentlich, als ich gemerkt habe, dass die Kamera nicht nur Spaß macht, sondern halt auch richtig geile Bilder produziert, weil auch alle gleichzeitig irgendwie diese JPEGs aus der Kamera so gelobt haben. Und da dachte ich mir, also Freunde, wenn er schon mit so einem Plastikding fotografiert, ja, ich habe auch einen, aber trotzdem, dann könnt ihr das nicht auch noch JPEGs fotografieren. Also ein bisschen Ehre müsst ihr da ja wohl noch am Ranzen haben.
Die Arbeit hast du bei Privatfotos dann nachher dann trotzdem wieder, wenn du sie wieder
genau.
auf den Computer packen musst. Ne?
Richtig, und da habe ich nicht gemerkt, mich nervt gar nicht so sehr die große Kamera. Das wäre vielleicht noch okay gewesen, weil eine Kamera in irgendeiner Art und Weise brauchst zum Fotografieren, ganz ohne geht es halt nicht. Mhm. Aber danach 500 RAW-Dateien, die natürlich wieder sicherst und auch niemals wegwirst, weil du ein Idiot bist, darauf habe ich keinen Nerv mehr. Und ich habe dann im Urlaub in Barcelona damals aus Versehen nach einem Glas Rioja zu viel die Kamera nur auf JPEG und nur auf Schwarz-Weiß eingestellt und bin den kompletten Tag lang durch Barcelona gerannt, habe Street Photography gemacht und saß am Ende, den Tränen nahe im Hotel und habe nur JPEGs gehabt in Schwarz-Weiß. Super, dachte mir, geil. Tag gegen die Wand gefahren. Und habe da gemerkt, aber die Bilder sind jetzt ja fertig. Ich muss jetzt nur kurz die Handvoll raussuchen, die richtig geil sind. Und dann ist es ja erledigt. Das hat ja jetzt richtig Spaß gemacht. Ich kann morgen einfach weitermachen. Ich muss nicht einen Tag im Hotel sitzen und Bilder bearbeiten. Das Ding ist durch. Und da ist wirklich umgefallen. Also dann bin ich heimgekommen, habe meine Canon-Ausrüstung verächtlich angeguckt. Die saß bibbernd im Schrank, weil sie genau wusste, was ihr droht.
Der will das gleich über so kleine Ärmchen.
Ich auch. Ich habe die Geschichte komplett gerade vor mir.
Ja, ich merke das, Olli. Du sagst ja auch gar nichts, du hörst
nee, ich, du ja, bist so gebannt. Mega. Finde ich richtig geil. Erzähl weiter.
Und dann dachte ich mir, jetzt holst du dir mal so eine kleine Fujifilm-Kamera mit einem Wechselobjektiv. Guckst mal, was du mit 50 mm noch hinbekommen kannst. Die X100 ist ja mit 35 mm und ich war damals eher so auf 50 mm unterwegs. Und habe mir dann eine X-T1 damals geholt mit einem Kleinbild 50 mm Objektiv, dem weltberühmten XF3514, das ja heute Sammlerwert schon hat. Und habe gemerkt, mein Gott, ist die Kamera kacke. Fokus langsam, Bilder rauschen, ist nicht so geil irgendwie alles. Technisch alles nicht gut, aber es fühlt sich halt geil an, da damit zu fotografieren. Und ich habe sie auf Jobs einfach dabei gehabt und habe sie anfangs auf Hochzeiten quasi mit reingeschmuggelt, also irgendwie mit zwei 5D Mark IIIs, einem 70-200, einem 24-70, groß einen auf Artilleriegeschütz gemacht mit dem Ding und heimlich mit der XT1 aber fotografiert und hinterher so, festgestellt. So.
Am Armbändchen noch ein bisschen mitgeschlürt.
Genau, also am Armbändchen so verdeckt irgendwie am Gürtel irgendwie rangehängt und gemerkt, das ist halt, mit der fotografiere ich ganz anders. Also es war gar nicht, dass die Qualität unbedingt besser war, weil das war sie nicht, Punkt. Technisch war die Kamera meinen anderen natürlich unterlegen. Der Punkt war aber der, ich war mit der viel, viel unauffälliger unterwegs. Und ich habe gemerkt, ich habe plötzlich wieder lieben gelernt, was ich damals mit den Musikern Backstage machen konnte. Weil ich einer von denen war und ich mit der Kamera halt rumgealbert habe, war ich in Anführungszeichen keine Bedrohung. Ich war nicht der Fotograf, sondern ich war einfach nur einer, der halt auch eine Kamera dabei hatte. Das Gefühl hatte ich dann plötzlich auf den Hochzeiten wieder. Plötzlich nehmen die mich nicht mehr als den Hochzeitsfotograf wahr, sondern ein Gast mit einer Kamera. Weil eben der Onkel Sepp hat eine viel größere Kamera als ich mit meiner kleinen Fuji. Und das erzählt er jetzt auch jedem, dass er eine größere hat. Soll er machen. Ich mache aber die geileren Bilder mit der kleinen Kamera.
Jetzt einmal kurz auf Pause stellen. Ich lebe noch. Ich bin noch nicht eingeschlafen, weil das ist eine total geile Geschichte. Und ich kann das alles nachvollziehen. Bis auf einen kleinen Fitzel. Ich stelle mir jetzt die Frage, du hättest doch auch diese ganze JPEG-Geschichte, also das ist ja das, was dich eigentlich, ich habe das jetzt so aufgenommen, zu 50% fasziniert hat, dass du einfach deine Bilder komplett fertig hattest. Das andere war die Faszination, einfach wieder eine kleine Kamera in der Hand zu haben, die dir Spaß gemacht hat. Aber du hättest doch auch jetzt einfach mal den Versuch machen können, mit einer kleineren Canon unterwegs zu sein und die auch auf JPEG zu stellen. Oder gab es da noch mal so einen kleinen Cheat, was Fuji irgendwie dir angeboten hat, was in dem Sinne besser war? Verstehst du, was ich meine von der Fragestellung her?
Ich glaube, also Canon hat damals ja, gab es da die M's überhaupt schon? Also es gab kleinere Spiegelreflexkameras, aber ich weiß nicht, ob es die M-Serie, diese spiegellose M schon gab.
Ja, auf jeden Fall kamen die ja irgendwann.
Es gab die ja die 550er oder die 500er D, dann die 600.
Genau, da ging es ja immer weiter. Aber
diese Plastikbomber. Das waren aber alles diese Spiegelreflex-Style-Kameras, das stimmt
genau,
schon.
Genau. Mich hat das alles, ich muss zugeben, also es war die Größe der Kamera zum einen, die mich interessiert hat, die ich spannend fand, weil die Kamera eben so klein war und so unauffällig war und ich dann in den Menschen, also ich habe damals hauptsächlich Hochzeiten fotografiert, so ein paar Business-Sachen, aber hauptsächlich Hochzeiten und ich konnte da so untergehen und das konnte ich mit meinen Canons irgendwie nie. Die Canon-Spiegelreflexkameras waren damals gefühlt für mich immer so eine Materialschlacht einfach und das habe ich auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und wenn ich eine Canon in der Hand hatte, war das Arbeiten und es waren diese Arbeitsgeräte und die kleine Fuji war Kreativität. Da konnte ich mich irgendwie austoben. Das war einfach ein anderes Gefühl und Michael, du hast jetzt ja mittlerweile auch den Sprung gemacht zu der X100F. Ich finde, wenn du die Kleine in die Hand nimmst mit dem Blendenrad und wie du die Zeiten auswählst, du hast die ganzen Räder da dran, das ist dieser Retro-Look, den ja viele mögen. Ja. Ich finde aber diese Retro-Funktionalität tatsächlich so geil, dass ich eben nicht gefühlt mit einem hochtechnischen Gerät unterwegs bin, sondern am Ende des Tages, da gucke ich rein, da kommt das Licht rein, Blendezeit ISO, Punkt.
Ja, das ist für mich, wie ich jetzt das festgehe, wie du es auch gesagt hast, was mir bei der Fuji auf jeden Fall auffällt, ich schaue durch den Sucher, welche Form ich vom Sucher jetzt auch mal immer benutzen mag oder nicht, und kann währenddessen ich durch den Sucher schaue, erfühlen, wo ist Belichtung und so weiter, wo ich sonst immer mit Fingern irgendwelche Knöpfchen drücken müsste oder Rädchen dann da wieder drehen müsste. Also ich finde, es spricht mich zumindest haptisch irgendwie brutaler an. Also die ganze Art und Weise, wie sie es aufgebaut haben. Was ich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, verflucht habe. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine X-T10 getestet, habe ich gedacht, oh Gott, also das ist ja komplett anders, wie man das vielleicht sonst von Nikon oder von Sony gewohnt ist. Und da habe ich gedacht, ich würde mir nie eine Fuji kaufen, weil es komplett quer lief zu dem, wie ich das gewohnt war. Ich bin ja auch relativ spät erst angefangen. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen mit der Kamera jetzt beschäftigt und genau das, was du sagst, dieses kleine, kompakte und auch dieses ganze Haptische darum, ich mag es einfach. Vielleicht sagen einige Schnickschnack, aber ich finde es cool. Ich mag es auf jeden Fall.
Ne? Es ist halt so ein bisschen das Urding der Fotografie, was für mich da so wieder durchkommt in diesen Kameras. Auch wenn du versuchst, zum Beispiel jemandem Fotografie wirklich beizubringen, zu erklären. Und du kommst dann irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, okay, es gibt so ein Belichtungsdreieck. Jetzt festhalten, hier gibt es kein wirkliches Dreieck, aber es gibt diese Blende, die Zeit und die ISO. Und wenn du da an denen rumdrehst und dann versuchst es irgendwie zu erklären und ganz ehrlich, ich könnte es mit einer Spiegelreflexkamera, einer modernen Spiegelreflexkamera in der Hand, könnte ich es nicht wirklich erklären. Weil es ist so intransparent. Irgendwas passiert in der Kamera und klar, es sind ein paar Rädchen, an denen ich drehen kann, aber auf denen steht nie was drauf. Und es erschließt sich mir einfach nicht. Also klar, ich wusste, wie es funktioniert, aber ich konnte es jemand anderem nicht beibringen. Klar,
also, du meinst und jetzt, weil gerade bei der X100 zum Beispiel, weil halt die Blende wirklich am Objektiv ist, dass sich das ein bisschen logischer aufbaut.
Genau, und auch du hast ein Zeitenrad, das beschriftet ist.
Ja.
Und du hast ein ISO-Rad, das beschriftet ist. Ja. Und Das heißt, an den anderen Kameras nicht. Also klar wird irgendwo ISO, Blende und Zeit wird angezeigt. Du hast Räder, ja, wo du es natürlich verändern kannst.
Du hast keine auch Frage. Genug Automatiken, das kannst du auch alles noch einstellen.
Das könnte ich auch noch alles machen. Aber dieser Trick zu sagen, guck mal, wenn ich das Zeitenrad 1 hochdrehe, muss ich bei der Blende 1 runtergehen. Die hängen ja zusammen. Richtig, ja. Deswegen sprechen wir von einem Belichtungsdreieck. Und ich finde, es ist haptisch erfahrbar an dieser Kamera, wie Fotografie funktioniert. Und deswegen würde ich heute, wenn ich jemandem versuche, Fotografie beizubringen, zu so einer Kamera greifen. Einfach weil es sich eher erschließt, was ich hier eigentlich tue.
Weil du Hebel hast, an denen du reißen kannst.
Genau. Und irgendwie klar ist, warum die sich ändern. Also ich habe hier eine Hasselblad 500 cm noch rumliegen, eine ganz alte Kiste. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass vorne am Objektiv, wenn ich da die Blende verstelle, ändert sich die Belichtungszeit automatisch mit, dass die Belichtung gleich bleibt. Mhm. Weil die beiden Räder quasi ineinander greifen. Ich muss einen Hebel ziehen, um die voneinander zu entkoppeln. Ja. Dadurch erlaubt es mir aber, bei so einer Kamera aus den 60ern, nicht mit einer Automatik zu arbeiten, aber ich merke, wie die Dinge zusammenhängen, weil diese zwei Räder zusammenhängen.
Verstehe, ja.
Und da erschließen sich die Sachen eigentlich. Ich glaube einfach, dass wir Menschen so besser lernen können. Und das finde ich das Tolle an der Kamera. Dieses Gefühl schwingt für mich bei diesen Kameras mit. Und deswegen sage ich immer, ja, die haben so einen Retro-Style, aber es geht hier nicht ums Aussehen. Retro-Style ist was anderes wie Funktionalität, die eben in den 60ern schon erfasst war an den Kameras. Nicht umsonst reden wir heute immer noch über Blendezeit und ISO, weil es sich seitdem nicht geändert hat, genau genommen.
Ja. Was für ein Plädoyer für Fuji. Also monstermäßig. Jetzt habe ich auch Bock auf eine Fuji, so ein Scheiß.
Mach das mal. Das macht echt Laune. Ja,
mach das also, mal, sagt
macht
er.
Macht voll Spaß.
Es bleibt aber ja immer noch, und jetzt bin ich wirklich polarisierend, es bleibt ja aber immer noch der Scheiß Autofokus und der kleine Sensor.
Darum geht's ja. Wobei, da muss man natürlich auch sagen, also ich habe ein paar Jahre lang dann parallel fotografiert und Entwicklungen bei Fujifilm beobachtet. Also ich habe nicht bei der X-T1 gesagt, geil, jetzt geht's los, ich schmeiß alles andere hin. Ich habe ein paar Jahre lang parallel fotografiert und habe auch zugegebenermaßen die Canon-Ausrüstung für die wichtigen Dinge verwendet, wo es zum Beispiel bei Fujifilm einfach nicht die Objektive gab. Also ich habe gerade in dieses F24 erwähnt, dieses Ultraweitwinkel von Canon, ganz typisch für die Architektur oder Innenraumfotografie auch, wo diese riesigen Hotelzimmer in den Reisekatalogen fotografiert werden, die, wenn du ankommst, plötzlich halb so groß sind. Ja. Das macht das Objektiv. Da könnt ihr euch bei Canon bedanken.
Ja.
Und oder mit dem Tilt-Shift. Es gab auch keine Objektive, die für mich lichtstark und schnell genug waren, einfach in dem Fuji-System, um alle Jobs damit machen zu können. Aber wie gesagt, ich habe gemerkt, dass ich privat lieber mit diesen Fujifilm-Kameras fotografiere. Und so ab der Generation X-T2 aufwärts ist es besser geworden. Und ich sag mal, unter ein bisschen Zähneknirschen konnte ich dann meine Jobs auch mit den Fujifilm-Kameras machen. Und spätestens da habe ich gemerkt, okay, das ist mein System, da fühle ich mich einfach wohler. Ich will die anderen gar nicht schlecht reden. Also ich glaube, dass es für jeden Fotografen, für jede Fotografin das beste System gibt. Jeder findet sich da irgendwo. Es gibt zum Glück genug am Markt Player. Also wir haben mit Olympus, die hinken gerade ein wenig. Ricoh ist vielleicht auch ein bisschen angeschossen. Aber mit Canon, Nikon und Sony haben wir drei große, wirklich große Player nach wie vor da. Und die anderen spielen auch noch immer mit. Und das heißt, es gibt für jeden was. Und für mich ist es die Fujifilm eben
geworden. Bin ich total bei dir. Mit was bist du denn jetzt auf einer klassischen Hochzeit unterwegs? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also welche Bodies und welche Objektive hast du mit?
Also auf so vielen Hochzeiten bin ich tatsächlich gar nicht mehr. Das habe ich ein bisschen sein lassen die letzten Jahre. Das wird immer weniger. Aber die Hochzeiten, die ich noch mache, typischerweise wirst du mich antreffen heute mit einer X Pro 3, einer X-T4. Die X100V wird immer im Auto mit drin liegen. Das ist mein, wenn alle Stricke reißen, ist diese Kamera da. Das ist so der Notfall-Backup, wenn alles schief geht. Weil mit der könnte ich auch eine komplette Hochzeit fotografieren im Zweifelsfall.
Ja.
Und was ich mittlerweile ganz gern mache tatsächlich, ist mit den Mittelformatern von Fujifilm noch fotografieren gehen, auch auf Hochzeiten.
Ui.
Also ich habe jetzt letztes Jahr die GFX100S dabei gehabt. Das ist eine 100-Megapixel-Mittelformat-Kamera. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sagt, dass ich noch mal eine Mittelformatkamera
in die Hand nehme. Ist das nicht die Kamera, die Nils sich auch gekauft hatte? Nils Langbacher?
Ist gut möglich.
Ich glaube ja, richtig. Da würde mich jetzt interessieren, warum? Erzähl mal, warum die?
Da hole ich auch ein bisschen aus. Ich habe eine Zeit lang bei einem Fotografen assistiert und der hat Produktfotografie gemacht. Und ja, da habe ich die ersten Berührungspunkte mit Hasselblad auch gehabt. Er hatte die, ich nenne es mal die analogen Hasselblad-Bodies mit den digitalen Rückteilen anfangs verwendet und dachte sich ein paar Jahre vor der Rente, so Phase One wäre eigentlich geil. Das haben wir dann beide ziemlich schnell bereut, weil meine Aufgabe als Assistent bestand darin, Ersatzteile zu beschaffen und den Service anzuschreien, warum das Ding nicht funktioniert, während er dann doch mit seiner alten Hasselblad fotografiert hat. Und da dachte ich mir, meine Güte, digitales Mittelformat, was für ein Bockmist, will ich niemals wiedersehen. So, abgehakt, dann auf Kleinbild gegangen. Mhm. Und gleich, man auf einer Hochzeit mit digitalem Mittelformat ist auch völliger Quatsch, wäre das früher gewesen. Also mit einer Kamera, die so viel kostet, das Doppelte kostet wie mein Auto, das wäre Humbug gewesen. Die hätten das auch gar nicht leisten können, die Kameras. Vom Fokus nicht, von der Dinger wiegen ja auch eine Tonne oder haben damals eine Tonne gewogen. Das war alles völliger Quatsch. Und Fujifilm hat ja den, also da spreche ich jetzt als Produktmanager einfach mal, Fujifilm hat sich den Kameramarkt ziemlich genau angeschaut und die haben nicht gesagt, oh, lass uns mal eine APS-C-Kamera bauen, wir trauen es uns nicht zu, einen Kleinbildsensor einzubauen. Die haben gesagt, lass uns mal Kleinbildkameras, APS-C-Kameras bauen, da gibt es nicht so viel Konkurrenz. In dem Markt können wir uns wirklich austoben und eine klare Duftmarke setzen und der Beste werden. Und wenn wir was Größeres machen wollen, machen wir eben nicht Kleinbild, sondern wir gehen noch eine Nummer größer und gehen gleich ins Mittelformat. Es ist zwar nicht dieses große Mittelformat, das ist es weder 6x6 noch 6x45, das sind 44 auf 33 mm in den Fujifilm GFX-Kameras, heißen die Mittelformate. Das ist größer als Kleinbild, aber es ist kleiner als das, was ich von anderen digitalen Mittelformaten gewohnt war. Aber ich glaube, es ist so der... Die haben einen Crop-Faktor von 0,7 quasi gegenüber Kleinbild. Ja. Ja. Also eine Brennweitenverlängerung statt einer. Ja, logisch. Eine Verkürzung. So, eine Verkürzung statt einer Verlängerung wie bei den APS-C-Kameras. Und ich habe die erste Mittelformat von Fujifilm mal in der Hand gehabt und dachte mir, boah, groß, klobig, schwer, Autofokus-Kacke. Die Geschichte kenne ich irgendwie, nur dass die jetzt halt groß ist mit schlechtem Autofokus. Weiß nicht, ob das meins ist. Im Studio vielleicht cool, aber nicht mobil zum Rumtragen. Und dann hat Fujifilm die GFX 50R gebracht. Und das ist, wenn euch der Begriff Texas Leica was sagt, das ist diese Fujifilm. Das ist eine Fujifilm-Kamera, die, wie heißen die, 900 irgendwas. Man nennt es ja Texas Leica, weil es eine Rangefinder-Kamera war, die aber viel größer war, weil es einfach ein größeres, also weil's, Mittelformat war. Und die GFX 50R war in dem Format quasi. Also wie die Texas Leica, also eine Rangefinder-Kamera, aber Mittelformat. Und dachte ich, und günstig ist die auch noch mit, also günstig in Anführungszeichen, für Mittelformatverhältnisse günstig mit 4.000 Euro. Die hole ich mir einfach mal. Und bin dann unter anderem, nachdem ich die Kamera, glaube ich, 3 oder 4 Wochen hatte, bin ich mir der nach Israel und habe die als Reportagekamera mitgenommen. Und Mittelformat in der Reportage ist natürlich dann schon irgendwie außergewöhnlich, musste aber halt auch sagen, die Bilder sprechen halt schon auch für sich, was aus dem Sensor rauskommt. Also das ist schon eine eigene Liga nochmal.
Von der Dynamik her meinst du jetzt?
Ja, unter anderem die Dynamik. Also es gibt ein Bild, das habe ich immer noch bildlich vor Augen, wo ich gemerkt habe, wie viel Dynamik dieser Sensor abbilden kann. Ich war in der Westbank, also in Bethlehem, in dem Banksy-Hotel, Banksy, dieser Künstler Street Art, der hat ein eigenes Hotel, das heißt The Walled Off Hotel, also das eingemauerte Hotel, ein Spin-off, das Waldorf Hotel. Er sagt immer, das kleinste und gefährlichste Hotel der Welt oder so. Und wenn du aus dem Hotel rausguckst, guckst du auf eine 12 Meter hohe Betonmauer. Also schon geil irgendwie. Innen aber ganz süß eingerichtet mit einer kleinen Galerie, wo Künstler featured und so weiter. Und ich habe aus der dunklen Bar rausfotografiert durch das Fenster auf diese von der Sonne angestrahlte Betonmauer. Und ich konnte danach bei den RAW-Dateien Schatten hoch, Lichter runter und ich habe im Prinzip ein HDR-Bild gehabt. Also nicht, dass es also besonders gut ausgesehen hätte.
Also selbst aber innen noch das Gebäude,
ja, von ich dem innen du rausfotografiert hast. Genau, ich habe innen die Menschen in der Bar gesehen, was die trinken und draußen habe ich die Struktur vom Beton in der Wand noch gesehen. Und das hat mich umgehauen, wirklich. Das hätte ich nicht erwartet in dem Moment. Und das war noch nicht, das ist ja noch nicht mal das Ende von dem, was sie nicht, das ist ja noch besser geworden seitdem tatsächlich. Aber da habe ich gemerkt, wow, okay, die Kamera ist klobig, die hat das Handling von einer VHS-Kassette. Das ist, die Objektive sind natürlich auch mittelformatmäßig groß. Es ist jetzt nicht die Reportagekamera, aber wenn ich besondere Sachen fotografiere, ist das das Ding, das ich zukünftig in die Hand nehmen kann. Es ist einfach ein weiteres Werkzeug in meinem Werkzeugkasten an Kameras, den ich habe. Und dann kam Fujifilm Anfang letzten Jahres dann, also ich bin mittlerweile ja Ex-Fotografer auch bei denen geworden, und die kamen dann auf mich zu und meinten, hey, willst du mal die GFX 100S testen? Das ist die neueste aus der, eigentlich schon die nächste Generation, muss man fairnesshalber dann ja schon sagen. Die ist kleiner, die ist handlicher, die hat 100 Megapixel, die du niemals brauchen wirst, schnellen Autofokus und kein Kontrast-Autofokus, sondern auch ein Face-Detect-Autofokus. Willst du mal mit der arbeiten? Und ich sage, ja klar, geil, hab gerade Zeit, weil es könnte jeden Moment soweit sein, dass meine Frau unseren Sohn auf die Welt bringt. Warum nicht? Gib mir doch die Kamera. Mhm. Und dann habe ich Kreißsaal-Reportage mit einer GFX 100S gemacht. Weil, was macht man sonst?
Ja, verstanden. Selbstverständlich. Jeder andere versucht irgendwie so unauffällig wie möglich da drin.
Genau.
Sehr schön.
Und er mit so einem Riesenteil.
Mega, ja. Cool.
Und die, da muss ich wirklich sagen, ich spreche ganz gern davon, dass Kameras für mich transparent sein müssen. Eine Kamera muss für mich, wenn ich eine Vision, eine Idee von einem Bild habe, muss eine Kamera für mich unsichtbar sein. Die muss in meiner Hand verschwinden eigentlich. Das kann sowohl durch ihre Größe sein, aber auch durch ihre Bedienung. Ich darf niemals drüber nachdenken, au, da muss ich jetzt noch irgendwas im Menü umstellen oder wo finde ich das denn jetzt? Die darf mir niemals im Weg stehen bei dem, was ich tue. Und die GFX hat das erreicht, die 100S hat das erreicht. Das konnte die 50R hat es niemals geschafft. Ich habe immer die Einschränkungen der Kamera im Kopf gehabt, während die 100S das nicht mehr hat. Ich nehme die in die Hand, ich kann damit arbeiten. Klar, die ist vielleicht vom Autofokus immer noch ein bisschen langsamer wie eine X-T4 oder eine X-Pro3, aber nicht so signifikant, dass es mich in meinem kreativen Prozess stören würde. Und ich mache heute die ganzen Business-Jobs, wenn ich irgendwie Manager, CEO, hier Vorstand, Deutsche Post, was hast du nicht gesehen? Das mache ich alles mit der GFX mittlerweile. Hm.
Mhm. Hast natürlich auch eine extrem geile Freistellung dadurch, ne?
Auch, wobei die hin und wieder in den Hintern beißt tatsächlich. Das führt hin und wieder zu Problemen. Das ist so ein Vorteil, den ich mal genannt habe bei APS-C. Ja. Wenn du mit APS-C fotografierst, kannst du mit Blende 1.4 sehr viel Licht sammeln, hast aber noch genug Schärfentiefe, um auch mal zwei Personen nebeneinander darzustellen.
Richtig.
Das Argument fällt dir komplett vor die Füße, wenn du auf Mittelformat gehst, weil da sind die Objektive eh schon nicht lichtstark. Also Blende 2.8 und 4 ist da eher die Norm. Und trotzdem stellt dir aber mehr frei. So, also kriegst keine Gruppe fotografiert und hast kein Licht. Ja, es sind halt, also fürs Studio ist es perfekt, wenn du mit Blitzen arbeiten kannst, wenn du ein bisschen deine Ruhe hast, dann kannst du was wunderbar überspielen. Wenn du jetzt aber, ich habe immer das Bild vor Augen, das ich kürzlich gemacht habe, da laufen drei Geschäftsführer auf mich zu, weil sie das für eine riesen Idee hielten als Bild und ich sollte die fotografieren. Und da kam ich dann schon ein bisschen ins Rudern, weil du stehst draußen, es ist zwar hell, aber du musst halt irgendwie auf Blende 8 gehen um die drei Personen, einfach weil die einfach mit dir einen Schritt auseinander sind und war es halt rum.
Genau.
Da war einer immer unscharf.
Und ich kenne das Problem, du schreist sie dann an, nee, ihr sollt auf einer Höhe gehen. Ja, wie auf einer Höhe? Nee, versuchen, dass die Gesichter auf einer Höhe bleiben. Ja, wie sollen wir das denn machen? Ist mir egal, aber macht's einfach, verdammt nochmal. Weißt du, ich weiß genau, ich was muss du sagen, meinst.
Es ist jetzt ja auch mega interessant. Wir reden jetzt gerade über einen hervorragenden Dynamikumfang. Wir reden über RAW-Dateien, die wahrscheinlich, keine Ahnung, den Computer zum Qualm bringen, über Mittelformat. Und jetzt liegt hier das Buch vor mir. Thomas B. Jones, 22 JPEG-Rezepte. Die gehen ja komplett konform, was du jetzt eigentlich übers Mittelformat erzählt hast.
Dafür habe ich auch ein bisschen Dresche bekommen für das Buch, immer mal wieder ja.
Oh, also, das würde mich jetzt mal wieder interessieren. Wie jetzt?
Lies einfach die Amazon-Rezension durch. Also von, dass ich ein kompletter Idiot bin, der keine Ahnung hat, bis zu, das ist doch eh alles mit RAW fotografiert, gibt es da eigentlich alles? Nee, ist nicht so. Gibt es auch ein Beweisvideo tatsächlich, dass ich teilweise nur in JPEG fotografiere. Ich fotografiere nicht nur in JPEG. Das sage ich am Anfang im Buch, liest aber scheinbar keiner und ich sage es auch eigentlich in jedem Interview.
Genau, das steht hier auch hier drin. Ich bin bei Seite 70 angekommen.
Genau, und da steht ganz klar, ich fotografiere auch RAW. Ich glaube, ebenso wie, keine Ahnung, für einen Architekturfotografen eine Spiegelreflexkamera mit allen Tilt-Shift-Objektiven das richtige Werkzeug ist für einen Reportagefotografen eine kleinere APS-C-Kamera vielleicht das richtige Werkzeug. es geht hier nicht um besser und schlechter. Es geht darum, mit was kann ich besser arbeiten. Gleiches gilt bei mir für die Dateiformate. Mit was kann ich meine kreative Vision tatsächlich besser umsetzen? Und ich war jetzt vor zwei Tagen in Stuttgart den ganzen Tag unterwegs, nur mit der XR100V und habe nur JPEG fotografiert und bin der glücklichste Mensch, den es gibt. Warum soll ich da jetzt irgendwie mit RAW-Dateien rumkaspern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Privat für mich zu Hause fotografiere ich alles nur JPEG. Die GFX100S, die ich von Fujifilm ausgeliehen bekommen habe damals, auch da, die war so neu, dass es keinen RAW-Konverter dafür gab. Ich musste JPEG fotografieren. Mir blieb gar nichts anderes übrig.
Ja.
Ich habe vorletztes Jahr das Video gedreht für Fujifilm für die XS10 und da ging es darum, wir sollen zeigen, was die JPEG-Engine tatsächlich kann, dass wir das mal sehen können. Guck mal, du kannst einfach JPEGs fotografieren, das ist geil. Und selbst da habe ich dann Dresche dafür bekommen, weil ja, das hat er bestimmt im RAW fotografiert. Ich hatte einen Prototypen von der Kamera, die war noch nicht mal hundertprozentig fertig. Da war weder eine Seriennummer drin, noch war die Kamera komplett fertig gebaut, sage ich mal. Also da gab es noch Dinge, die nicht final waren. Und natürlich gab es kein Lightroom oder Capture One, das irgendwas mit diesen RAW-Dateien hätte anfangen können. Ich konnte nur JPEG fotografieren, glauben dir die Leute trotzdem nicht. Also da ist immer so, das ist so ein bisschen hin und her. Aber für mich ist JPEG, wie die Kameras, die mir Spaß machen, auch eine Befreiung einfach ein Stück weit.
Ich finde das so Freiheit geil. Freiheit von Zeit und Hintergedanken, die man dann dann hat. Weil man das alles vorher schon regelt.
Du hast das ja auch mal gemacht in einem Video, ne? Dass du nur mit JPEG losmarschiert bist. Und ich weiß ja auch, dass du mit der kleinen APS-C Sony fotografierst du relativ oft im JPEG, ne? Wenn du einfach bestimmte Dinge mal festhalten willst.
Ja, richtig.
Ja.
Auf jeden Fall möchte ich trotzdem noch mal was zu dem Buch sagen. Ich hatte Vorstellungen, weil ich ja auch mit Fuji jetzt anfange, dass das dann, gut, du hast es ja geschrieben, 22 Rezepte. Ich dachte jetzt bei der Buchdicke, da stehen wahrscheinlich mehrere Infos. Und du hast es ja auch klipp und klar gesagt, was JPEG auch an Verlusten bedeutet. Das hast du auch geschrieben. Du hast nicht gelogen und redest die Sache auch nicht sehr schön, sondern beschreibst es auch hochwissenschaftlich, finde ich. Also ich muss mir ein paar Sachen noch mal ein paar Mal durchlesen, dass es wirklich sich in mein Gehirn reinbrennt. Auch über Sensoren hast du gesprochen und allen Pipapo, wie das zusammenhält, sich zusammensetzt. Also richtig gut gemacht. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ob ihr jetzt selbst eine Fuji-Kamera habt oder nicht, sei dahingestellt. Das geht ja auch nicht nur mit Fuji-Kameras, es sind ja auch viele Sachen, die man auch mit anderen, vielleicht mit der Olympus machen könnte und so weiter. Das ist jetzt zwar abgezielt auf die für Fuji X-Kameras, sage ich jetzt einfach mal, aber trotzdem ist es auf jeden Fall Wissenswertes, was ich vorher auch alles, worüber ich mir keine Gedanken gemacht habe.
Und also 92 Bewertungen auf Amazon und du bist bei 4,5 Sternen. Also das ist auf Amazon bei der Breite des Marktes doch eine fantastische Bewertung. Also ich habe zwar die ganzen...
Hat sich wieder gedreht ein bisschen. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, 4,5 Sterne, das zeigt er mir an. 92 Bewertungen, also
schlechte Bewertung.
Das ist für mich eine Top-Empfehlung. Also
genau.
Kannst du und stolz drauf sein, Thomas.
Finde ich gut.
Krass, 92. Und ich mache auch Werbung dafür.
Und wahrscheinlich werden jetzt noch mal ein paar Leute zuschlagen. Ich würde gerne einen kleinen Themenwechsel anschlagen, weil ich habe ganz erschrocken eben auf die Zeit geguckt.
Ja, aber
das haben wir ja schon, das haben wir ja schon vorher bequatscht. Das ist scheiß heute drauf. Du bist ja ein, insofern nicht nur Kollege, was das Fotografieren angeht, sondern auch, ihr wisst es alle, ein wahnsinnig erfolgreicher Podcaster. Die Fotologen, da spreche ich so ein bisschen das an, dass ihr schon relativ weit in der Vergangenheit angefangen habt mit dem Podcasten. Ab 2017 habt ihr angefangen, einfach mal was zu erzählen, ohne dass man euch dabei sieht. Ne? Wie kam es da zustande? Was macht euch einzigartig und was ist vor allem euer Erfolgsrezept? Ich frage für einen Freund.
Also danke erstmal. Wie gesagt, wir selber schon lange nicht mehr in die Charts reingeguckt, glaube, wenn ich ganz ehrlich bin. Weiß auch nicht, wie die Reichweite sich so ein bisschen entwickelt hat jetzt die letzten beiden Jahre. Das ist mit der ganzen Corona-Kiste, ist da viel Dynamik reingekommen in den Podcast-Markt nochmal.
Ja.
Das hat eigentlich so angefangen, dass ich auf einem Workshop war vom Michael Omori Kirchner. Shoutout an ihn an der Stelle, als ich mich selbstständig machen wollte. Da habe ich mir gedacht, komm, jetzt hol dir mal Tipps vom Profi. Mit Michael zusammen habe ich später selbst einen Podcast gemacht, den Fotografie- und Business-Podcast. Und ich saß da in einem Workshop drin, dann gibt es ja diese typische Vorstellungsrunde, wo sich alle vorstellen, irgendwie erzählen, hallo, ich bin der Michael und ich bin der Thomas und alle erzählen halt, was sie fotografieren. Und das ist schon klar, interessante Menschen irgendwie und jeder hat so seine eigenen Fragestellungen, mit denen er da hinkommt. Und dann saß da der Falk Frasser und hat sich vorgestellt und gemeint, ja, hallo, ich bin der Falk und ich habe keinen Bock mehr auf die konventionelle Fotografie. Ich würde gerne Hochzeiten nur noch in Schwarz-Weiß fotografieren. Und ein Raunen und Stöhnen ging durch den Raum und ich saß hinten und habe geschrien, ja, genau so. Weil ich das einfach erfrischend und geil fand, zu sagen, ja, eigenen Weg gehen. Genau deswegen bin ich hier und mit dir will ich mich nachher in der Pause unterhalten. Mhm. Und genau das haben wir dann getan. Haben uns dann wunderbar ausgetauscht, haben uns dann ein paar Monate später nochmal getroffen in einer Workshop-Situation. Und es war am Vorabend, als wir mit den anderen Teilnehmern da saßen. Und das waren, keine Ahnung, das waren 20 Leute oder so in einem Restaurant. Und wir haben uns über die komplette Länge vom Tisch, haben Falk und ich uns unterhalten und den kompletten Tisch mit unterhalten in dem Moment. So sehr, dass der Workshopleiter irgendwann so gesagt hat, also er geht jetzt mal heim, seinen Workshop voll vorbereiten. Wir haben ja hier auch ohne ihn Spaß. Und da haben wir gemerkt, okay, also wir sollten uns vielleicht öfters unterhalten, weil scheinbar reden wir beide gern. Siehe, jetzt schon eine Stunde bei euch hier aufgenommen. Und lass uns doch mal nochmal treffen. Wir haben uns nochmal getroffen irgendwann. Also Falk kommt aus Rating, das sehen wir schon auch ein paar Meter von mir weg. Und da haben wir uns in der Mitte irgendwo in Heidelberg getroffen und gesagt, komm, was könnte man noch Cooles machen? Irgendwie? Sollen wir vielleicht mal hergehen und über ein visuelles Medium in einem auditiven Medium sprechen? Also lass uns ohne Bilder zu zeigen, über Fotografie sprechen. Lass uns einen Podcast dazu machen. Und es gab schon vorher genug andere Podcasts, also das ist auch nicht auf unserem Mist gewachsen irgendwie, aber wir fanden die Herausforderung interessant, das zu machen. Wir haben dann gesagt, okay, dann macht man halt mal irgendwie. Ich hatte witzigerweise schon das komplette Equipment für Podcasts eigentlich rumstehen zu der Zeit. Also aus meinen Bandzeiten lagen dann noch Audio-Interfaces rum und Mikrofone und Gedöns, aber ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu machen. Und letzten Endes kam das nie zu tragen. Und mit Falk habe ich dann einfach den Schritt gemacht, auf Aufnahme gedrückt. Und ja, heute haben wir Episode 249 veröffentlicht und machen das Ganze jetzt dann seit 5 Jahren bald.
Mhm. Geil. Wahnsinn. Und was glaubst du, ist das, was euch so erfolgreich macht? Ist es tatsächlich, dass diese Faszination, Leuten zuzuhören, also einfach den Leuten zuzuhören, oder ist es auch so die Thematik? Weil Michi und ich merken ja auch, wir versuchen uns ja auch immer auf jeden Gast so ein bisschen vorzubereiten, versuchen ein bisschen Themen zusammenzustellen. Ich denke, das werdet ihr sicherlich ja auch so machen, aber irgendwie hat man doch auch manchmal das Gefühl, dass das Thema Fotografie ist ja manchmal so abgegrast. Ich finde das gerade deswegen so spannend, Gäste zu haben einfach und Lebensgeschichten dazu zu hören.
Ja, das war ja... Also wir haben ja von vornherein gesagt, dass wir keinen Interview-Podcast tatsächlich machen wollen. Ja. Die gab es zu der Zeit einfach schon. Wir wollten da ein bisschen was Neues machen und eben die andere Seite der Fotografie beleuchten. Also wir wollten auch nicht die Foto-News abgrasen. Wir wollten nicht Blendezeit ISO sprechen. Und das war damals eigentlich verpönt, weil damals war das wirklich sehr equipmentlastig. Oder du hast die größten Namen der Fotografie interviewt. Und das cool, es war halt die Zeit, damals war das einfach so. Wir haben gesagt, nö, wir haben so einen schönen Untertitel, den ich jetzt selber nicht mal weiß, spürbare Fotografie in der Praxis. Falk hat seinen Background als Rettungsassistent. Irgendwie haben wir dieses Medizinding dann übernommen, haben uns die Fotologen genannt und gesagt, das ist noch ein witziges Wortspiel, also in der Praxis, also in der praktischen Anwendung und nicht in der Praxis, sondern Sprechstunde, Freitag 16 Uhr hingeschrieben, Sprechstunde, hahaha. Also riesen Schenkelklopfer irgendwie. Ich bin ganz ehrlich, wir dachten, uns hören vielleicht maximal 13 Leute zu und nach 5 Episoden hören wir auf. So, so war unsere,
hatten wir unsere, auch gedacht, ne, Olli?
Unser Framing irgendwie. Ja. Und wie gesagt, heute haben wir jetzt nächste Woche nehmen wir Nummer 52 auf und ich mache jetzt mal was man eigentlich nicht nebenher macht. Ich gehe mal auf unsere eigene Website und schaue mal kurz ins Backend rein, weil da gibt es nämlich eine schöne Statistik, wie lange wir schon aufnehmen, also wie viel Audiomaterial wir tatsächlich schon aufgenommen haben. Weil mir hat kürzlich wieder jemand geschrieben, dass er alle Episoden von vorne anhört und das finde ich eine nicht zu beneidende Aufgabe, wenn ich ehrlich bin.
Das haben wir, geht's ja noch. Ne? Aber das haben wir auch. Also uns schreiben auch tatsächlich Leute an, die sagen, ey, ich habe euch jetzt erst entdeckt und ich höre jetzt gerade alle Folgen, wo ich so denke, oh Gott, du Armer. Ja.
12,5 Tage am Stück kannst du Fotologen hören, wenn du willst.
Krass.
Super.
Ja. Und ja, also das ist, ich glaube, wir haben uns ein bisschen eine Nische ausgesucht bei der ganzen Sache. Also neben der Herangehensweise an die Fotografie, also was macht die Komponente Mensch eigentlich beim Fotografieren, ist es auch so, dass Falk und ich sehr verschieden sind. Wir haben oftmals einen gemeinsamen Nenner. Es gab aber auch Episoden, wo wir uns schon, bevor wir überhaupt auf Aufnahme gedrückt haben, uns 2 Stunden lang angeschrien haben über Skype. Wo wir uns echt kacke fanden, und um dann aufzunehmen, so mit echt nach unten gesenkten Augenbrauen und am Ende wieder High Five irgendwie waren auch. Also ich glaube, dass die Gegensätze, die Kontrapunkte sich da auch wirklich ergänzen dann ein Stück weit. Auch wirklich mal leidenschaftlich irgendwie zu einem Thema zu sagen, nee, das, also ich sehe das ganz anders. Also in der Episode heute zum Beispiel ging es auch wieder darum, dass Falk ganz anders fotografiert, also auch gegenüber von vor 5 Jahren haben wir uns natürlich massiv verändert. Er heute ganz anders die Fotografie betrachtet, wie ich sie betrachte mittlerweile. Und wir da schon ein Stück weit auseinandergewachsen sind, das macht es aber nicht weniger interessant. Ich denke, es macht es eher interessanter sogar tatsächlich, diese beiden Blickwinkel zu bekommen. Ich, der jetzt mittlerweile ganz tief drinsteckt in der professionellen Berufsfotografie, er, der sich daraus sogar wieder zurückgezogen hat und selbst das Nebenhergeschäft eigentlich weitestgehend eingestellt hat. Also, aber das macht es interessant, das macht es spannend, eben diese 2 wirklich unterschiedlichen Blickwinkel, glaube ich.
Ja, haben wir ja. Bei Olli und mir ist es auch so. Wir ticken auch nicht immer gleich.
Ähnlich, ne? Also würde ich auch sagen, gerade was so unsere YouTube-Geschichten auch angeht, da sind wir ja doch deutlich, dass wir
völlig unterschiedliche Kanäle
unterscheiden, ja. Aber der gemeinsame Nenner ist halt da, ne? Und das finde ich immer spannend. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich mag. Also unwahrscheinlich wichtig sogar, weil dann fängst du auch an, gerne zusammen zu arbeiten. Und das ist ja irgendwo auch Arbeit, auch wenn wir da Spaß haben und uns manchmal auch echt selbst verwirklichen. Wenn ich da noch immer noch an unseren Gacker-Anfall mit Janina, genau, Entschuldigung. Das höre ich mir heute noch an und schmeiß mich immer noch mit laufenden Tränen aus den Augen, weißt du? Es ist einfach so
die blöde Situation.
Die Bilder, die sich da auch dann im Kopf abspielen. So richtig Leuten, mit denen du herzhaft lachen oder auch streiten kannst, sind selten im Leben.
Ja, das stimmt.
Und das muss man sich echt warm halten.
Ich weiß, dass meine Frau gleich nach Hause kommt, denn dann müssen wir noch ein bisschen einkaufen. Ist leider so.
Autsch.
Trotzdem möchte ich gerne noch ein Thema aufgreifen. Ich schmeiße es jetzt mal voll so rein, obwohl wir erst über Reisefotografie reden wollten und so weiter, weil du bist Reisereportage, Fotograf und so weiter. Und Olli hat jetzt das Thema aufgebracht. Ich lese es einfach mal vor, wie du es geschrieben hast.
Es war mein Wunsch, ne? Einfach, ja, muss ich ganz klar sagen, ja.
Und der Text lautet: Kriegsfotografie, notwendiges Übel oder wichtiges Zeitdokument.
Und du hast, als wir davor kurz gesprochen haben, hast du auch das Thema Reportagefotografie mit reingebracht. Und wir haben festgestellt, als wir dann drüber gesprochen haben, dass das auch untrennbar eigentlich miteinander verbunden ist. Das fasziniert mich gerade in diesen Tagen und ich möchte da ein Beispiel nennen, warum mich das auch so aufgewühlt hat. Ist natürlich ganz klar die aktuelle Situation. Es ist aber auch so, dass es von einer Fotografin namens Lindsay Addario ein Bild gab, was ein aktuelles Kriegsverbrechen zeigt, welches derzeit stattgefunden hat in der Ukraine. Und das Foto wurde abgedruckt in der New York Times. Ich weiß nicht, ob ihr beide das jetzt kennt. Ihr wisst, wovon ich da rede. Ansonsten würde ich auch mal versuchen, den Link dazu, zu dem Artikel, der dahinter steckt, auf der Seite vom ZDF einfach mal dazu einzublenden. Und das, ich weiß, dass mich das Thema Kriegsfotografie damals schon immer fasziniert hat. Das ging mit James Nachtweih auch vor allen Dingen los, der wirklich auch faszinierende Aufnahmen gemacht hat. Und es war immer eine Ambivalenz in mir drinne, wo ich gesagt habe, einerseits habe ich Angst, dass ich dadurch irgendwie abstumpfe, dass ich einfach merke, es schockiert mich, je mehr ich das angucke, es schockiert mich dann nicht mehr. Andererseits finde ich es auch wahnsinnig wichtig, das zu zeigen, was dort passiert. Aber Michi, auch, es gibt noch einen zweiten Untertitel, den ich dazu geschrieben habe zum Thema. Und ich würde mit euch auch gerne reden, wer macht sowas? Also wer geht in solche Krisengebiete und wie muss man charakterlich eigentlich gestrickt sein, um sowas, um draufzuhalten in Momenten, wo ganz, ganz viel Leid passiert. Und ja, das haue ich jetzt mal einfach so als Themenkomplex rein.
Gut, ich sage mal gleich mal raus, ich bin nicht der Mensch dafür. Ich könnte das auf keinen Fall. Also das würde mich zu sehr mitnehmen. Ich könnte wahrscheinlich die Kamera nicht mal vor die Nase halten. Und ich könnte auch kein Arzt sein. Ich kann auch keinen lebensrettenden Schnitt für irgendwas zu machen oder sonst irgendwas. Ich bin da so eine Weichnase. Ich könnte das nicht. Also bin mal gespannt, wie ihr das so seht.
Ja, also ich glaube, dass der Journalismus, vor allem der Bildjournalismus, weil er eben in klaren Bildern zeigt, was ist und das jeder verstehen kann, auch über Sprachbarrieren hinweg. Also das Bild, was du gerade eben angesprochen hast, von Lindsay Addario, das kannst du jedem Menschen hinlegen und jeder Mensch wird verstehen, was da passiert, also was, nicht was da passiert, aber was passiert ist und wie schrecklich das ist, was da passiert ist. Und er muss nicht den Artikel aus der New York Times lesen, den er vielleicht gar nicht versteht. Also das ja. ist offensichtlich, dieses Bild packt uns Menschen so an unserem Kern auch. Und das ist der Grund für mich auch, warum diese Reportagefotografie oder diese Kriegsberichterstattung so unfassbar wichtig ist, gerade in Zeiten wie diesen. Weil wenn wir das nicht hätten, hätten wir ein ganz anderes Bild, nämlich das Bild, das vielleicht manche Führer von Nationen haben wollen von diesem Krieg da unten. Und wenn wir nur das glauben würden, was uns manche hinlegen und nicht unabhängigen Berichterstattern Glauben schenken können, weil sie uns die Bilder liefern, hätten wir einen falschen Eindruck, glaube ich, von der Wirklichkeit tatsächlich. Mhm. Zu der Frage, wer macht sowas? Das ist ja, ich glaube, das ist ein ganz spezieller Schlagmensch. Ich habe letztes Jahr die World Press Photo Award Ausstellung in Balingen moderiert. Und ich habe da die Gelegenheit gehabt, mit Mats Nissen zu sprechen, unter anderem, der letztes Jahr den World Press Photo Award gewonnen hat. Und sein Bild war zwar nicht aus einem Kriegsgebiet, aber ähnliche Zustände. Sein Bild war aus Brasilien, aus einem Altenheim. Ihr kennt das Bild bestimmt, wo die Frau umarmt wird durch so eine Folienschutzding durch ja. irgendwie.
Ja, habe ich gesehen.
Und ich habe ihm ganz lose Kontakt gehalten, weil ich ihn als Mensch ja auch so spannend fand irgendwie und mich mit ihm so ein bisschen ausgetauscht. Er hat, ich glaube, Ende letzten Jahres oder ja, nee, Mitte, Ende letzten Jahres, im Herbst, nochmal Nachwuchs bekommen und ist jetzt im Moment auch in der Ukraine. Also der hat eine Frau mit mehreren Kindern daheim, eins ist noch nicht mal ein Jahr alt und er ist im Moment in der Ukraine. Größten Respekt davor, was der da macht. Ich weiß, dass die Johanna Maria Fritz von Ostkreuz, eine junge Frau, die ist 28 oder so, ich glaube, ganz richtig weiß, gerade auch in der Ukraine unterwegs ist und da fotografiert. Also ist nicht so, dass die sagen könnte, sie hat alles im Leben erreicht, sie kann jetzt da hingehen, ist egal, was passiert. Die hat noch alles vor sich, quasi. Und ich glaube aber, dass es ein spezieller Schlag Mensch ist, der sowas tatsächlich macht. Ich weiß nicht, ob die Doku kennt Hondros, die läuft auf Netflix, kann man sich da angucken. Chris Hondros, auch Kriegsberichterstatter, der hat ganz viele Bilder aus afrikanischen Konflikten gemacht, die wir, wenn wir sie heute sehen, also weißt vielleicht nicht, dass er sie gemacht hat, aber wenn du das Bild siehst, kennst du die Bilder wieder. Chris Hondros ist in Libyen gestorben im Granatenhagel mit einem anderen Journalisten zusammen. Also
2011 war es, ne?
Genau. Das muss man da einfach mal dazu sagen. Es gibt so den Bang Bang Club kennt, das sind vier Fotografen aus Südafrika, die Anfang der 90er ja ganz bekannt waren mit ihren Bildern, die sie da machen. Die Fotografie ist nicht nur schön. Also wir verbinden oft mit Fotografie die schönen Momente im Leben. Wir denken an Hochzeiten, Taufe, Grillfest, Sportveranstaltung, hast du nicht gesehen. Die schönen Momente im Leben fotografieren.
Ja, lass mir doch die Illusion.
Weil wir uns die Momente festhalten wollen. Und ich habe ehrlich gesagt habe ich früher genauso drüber nachgedacht und mich hat eine Fotologen-Episode, die wir selbst aufgenommen haben, massiv zum Nachdenken angeregt damals. Das ist Episode 13, wer sich anhören will, das ist, ich glaube, nach wie vor eine der meistgehörten Episoden bei uns. Da hat Falk davon berichtet, dass er auf einer Beerdigung fotografiert hat. Und ich selbst habe da, das war, ich glaube, 2 Wochen, nachdem ich einen von meinen ehemaligen Bandkollegen beerdigt habe und auf seiner Beerdigung war. Und also mir läuft jetzt schon der kalte Nacken runter, wenn ich nur davon erzähle. Hm. Das ist auch eine Stunde Gespräch über Fotografie, die wehtut, weil es eben nicht die schöne Seite der Fotografie ist. Aber das hat auch bei mir einen Denkprozess ausgelöst, der sicherlich mitverantwortlich ist für den Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Und um Gottes Willen, ich bin weit von dem Mads Nissen entfernt, A, was Können angeht, B, aber auch, wo ich hingehe mit meiner Fotografie. Aber ich sage auch heute, ich sehe mich auch ein Stück weit als Fotojournalist und ich will Dinge zeigen, die man vielleicht sonst nicht sieht. Und ich will auch auf die unschönen Dinge im Leben ein bisschen hinweisen. Es gibt welche, die gehen dann noch viele, 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 viele Schritte weiter und begeben sich in größte Gefahr. Und die sind gerade in der Ukraine zum Beispiel. Die sind aber auch woanders auf der Welt. Also es gibt ja genug Krisenherde. Wir denken gerade allen nur an die Ukraine. Aber das ist der halt gerade bei uns in dem Kopf am meisten brennt.
Ja. Es gibt auch Leute, die fahren Tornados hinterher. Verstehe ich auch nicht.
Ja. Sag mir mal ganz kurz, Thomas, könntest du dir denn vorstellen, in die Richtung mal etwas zu machen? Also kannst du das selber mit dir, mit deinem Charakter so vereinbaren, mit deinem innerlichen, mit deiner Ausgeglichenheit, dass du sagen könntest, ja, könnte ich mir vorstellen, solche Fotos zu machen, weil du ja auch ein großes Interesse zum Beispiel jetzt auch an der Reportagefotografie hast. Also nicht jetzt unbedingt auch Dinge immer nur zu zeigen, die ganz toll und schön sind. So habe ich das jetzt eben verstanden.
Das ändert schwer, sich ne? ständig. Das ist eine total spannende Frage, die ich mir selbst auch ganz oft stelle. Ganz akut letzte Woche. Erst vor 5, 6 Tagen habe ich mir exakt die Frage gestellt, weil ich nämlich beinahe mit dem Konvoi an die slowenische Grenze gefahren wäre. Slowenien? In die Slowakei? Gott, das kriege ich mich komplett dran. Aber an die Grenze zur Ukraine gefahren wäre mit so einem Konvoi voller Schlafsäcke und Ravioli-Dosen im Prinzip. Und ich dachte mir dann, letzten Endes dachte ich mir auch, wenn ich da runterfahre, brauchen die da unten noch einen Fotografen, der im Weg rumsteht? Gibt es da nicht schon genug? Ja, natürlich, es gibt schon genug. Und muss es dann wirklich sein? Mache ich das für mich oder mache ich es für die Bilder? Und ich habe dann gemerkt, ja, das würde ich irgendwie eher für mich machen. Dann fühlt es sich nicht richtig an. Wenn, dann will ich da unten stehen und Reissäcke oder Schlafsäcke irgendwie durch die Gegend tragen. Das mache ich nicht für mich, das mache ich dann für andere. Ich habe letzte Woche eine Spendenaktion dann zum Beispiel gestartet und dann Geld an die UNO-Flüchtlingshilfe auch gespendet. Also helfen ist mir schon wichtig und ich muss aber so ein bisschen abwägen, warum mache ich irgendwas? Also meine ganze Fotografie stelle ich ja für mich immer wieder in Frage und ich glaube, da hinzugehen, so wichtig ich es finde, dass es diese Bilder gibt, für mich ist es im Moment, glaube ich, nichts. Also ich habe jetzt gerade einen einjährigen Sohn hier rumspringen, also in meiner Geschichte, das habe ich es vorhin ein bisschen ausgelassen, aber meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Also ich bin ohne Vater groß geworden. Ich weiß, wie es ist. Und das wäre was, wo ich im Moment meinem Sohn nicht zumuten wollen würde. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass ich bei Schraubenhäberle auf der Schwäbischen Alb erschossen werde, hoffentlich. In der Ukraine ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher. Deswegen fotografiere ich im Moment lieber Schraubenhäberle, als dass ich in die Ukraine gehe.
Ja.
Ich bin aber auch ehrlich, vor 2 Jahren hätte ich die Frage anders beantwortet. Da kam ich gerade frisch aus Israel und ich habe vorhin gesagt, also auch da gab es Situationen, wo wir irgendwie auf der Straße, auf dem Mittelstreifen standen zwischen israelischen Soldaten, jüdischen Siedlern und Palästinensern und alle schreien dich in Sprachen an, die du nicht verstehst. Du hast keine Ahnung, was die alle von dir wollen. Irgendjemand filmt dich noch mit dem Telefon und die Soldaten schicken dich weiter, während hinten schon die Polizei angefahren kommt. Alle waren so ein bisschen, was passiert hier? Mein lapidarer Kommentar war, die werden schon keine Deutschen mitten in Hebron erschießen. Das ist geht halt nicht. So.
Hat dich das auch selber so ein bisschen aus der Situation rausgeholt, so ein Satz, den du dir so selber sagst, wo du einfach so ein bisschen auch dran geglaubt hast, das wird schon nicht so sein? Hat dir das in dem Moment auch ein bisschen geholfen?
Also so flapsig der Kommentar vielleicht scheint, das war meine logische Erklärung, dass ja nichts passiert. Und deswegen war es für mich völlig okay. Und ich habe da in exakt der Situation ein paar der besten Bilder gemacht. Weil ich dann eben sagen konnte, nee, ich werde schon nicht erschossen werden, das wird schon gehen. Und dann musst du halt draufhalten, also mit der Kamera, nicht mit dem Gewehr.
Ja, ich hab mir in Vorbereitung auch auf die Sendung mal so ein paar berühmte Fotos angeguckt. Und gerade weil du jetzt auch sagst, der Moment, wo man dann draufhält, wo man eigentlich aber, du hast es ja genannt, einfach an Reissäcke stapeln denkt. Ich glaube, Reissäcke hast du gesagt eben, ne? Dieses wahnsinnig berühmte Foto von Nick Ut, spricht er sich, glaube ich, aus, oder Nick Ut, das ist ja aus dem, was ihm auch einen Pulitzer-Preis eingebracht hat, wo dieses nackte Mädchen auf ihn zuläuft. Ich glaube, dieses Bild hat jeder mal gesehen. Da laufen ja mehrere Kinder auch auf ihn zu. Also ich glaube, ich würde dann auch die Kamera wegschmeißen und gucken, dass ich die Kinder irgendwie in Empfang nehme, dass ich die rette oder sonst irgendwas. Weil natürlich, das ist eben genau diese Ambivalenz, finde ich, die mich auch immer so umhaut. Es ist ja wichtig, sowas zu zeigen, sonst würden wir diese Grausamkeiten ja gar nicht verstehen. Kann man wiederum fragen, muss man das denn alles verstehen? Aber wie du schon gesagt hast, wichtig ist ja, dass man nicht eben nur das sieht, was gezeigt werden soll. Und ich habe diese provokante Frage, wie muss man halt auch drauf sein, um solche Fotos zu machen, ist eigentlich vielleicht auch gar nicht so die entscheidende, sondern es ist wichtig, dass das jemand macht. Ja. Glaube ich. Ne? Weil sonst zeigst du es nicht.
Sonst sieht man es nicht, so muss man sagen.
Genau, sonst sieht man es nicht. Danke.
Sonst sieht man's
das
nicht.
Ist die bessere Ausdrucksweise, ja.
Und ich glaube, dass es den Fotografinnen und Fotografen, den Videografen, den Journalisten, die schreibenden Journalisten, alle, die da unten sind, die nicht aktive Kombattanten sind in dem Ganzen, genauso den ganzen Hilfskräften, um Gottes Willen, das ist nicht einfach, was du da siehst. Und das macht was mit dir und das fordert, glaube ich, einen sehr hohen Preis. Ich meine, es gibt die Doku über Cullen zum Beispiel, kann ich auch sehr empfehlen. Ich meine, es gibt schon solche, die, wo es dann heißt in der Redaktionssitzung, du gehst hier den Baumarkt fotografieren, du gehst weiß der Herr wohin und Cullen, du gehst in ein Kriegsgebiet und lässt dich beschießen und bring halt Bilder mit. Und dann war das für den okay irgendwie. Er ist halt so ein Typ Mensch auch vielleicht gewesen. Es gibt aber auch die anderen krassen Beispiele. Kevin Carter hat ein Bild gemacht, das ist, wenn ihr es seht, kennt ihr es, The Vulture and the Little Girl. Das ist irgendwo, glaube ich, im Sudan entstanden, wenn ich es noch richtig weiß, wo so ein kleines Kind nackt auf dem Boden kauert, völlig ausgehungert. Du siehst jede Rippe an dem Kind, das ist schon schrecklich genug. Und ein paar Meter dahinter sitzt so ein Geier und sitzt da. Und die Assoziation, die bei uns im Kopf entsteht, ist völlig klar.
Ja, logisch.
Wir kennen die Bilder, das dreht dir den Magen um. Wenn du selbst Kinder hast, dann kannst du das eigentlich fast nicht angucken, sowas. Und er ist unendlich viel für dieses Bild kritisiert worden. Warum er nicht geholfen hat, warum er sowas fotografiert hat. Und er konnte noch so oft sagen, dass er danach, dass die Situation vielleicht nicht so schlimm war, wie es auf dem Bild aussieht, dass er danach dann mit seinen Kollegen Müsli-Riegel verteilt und Wasser verteilt hat neben dem Dorf natürlich. Mhm. Ich glaube, du kannst auch nicht anders. Es gibt den Moment, wo du die Kamera weglegen und Mensch sein musst. Aber du bist auch als Fotografin oder Fotograf da und darum gehst du ja mit der Kamera dorthin.
Ich glaube auch nicht, dass der Fotograf wirklich hingeht, sein Foto macht, sich umdreht und weggeht. Das kann ich mir auch weiß.
Genau, das glaube ich nicht. Und die Tragik ist bei Kevin Carter und seinem Bild, er hat den Pulitzer-Preis für das Bild gewonnen und gerade mal 4 Monate später hat er sich umgebracht. Und was letzten Endes dazu geführt hat, weiß ich nicht. Man steckt nicht in ihm drin, aber die zeitliche Nähe zum Pulitzer-Preis für dieses Bild wirft Fragen auf. Und deswegen glaube ich schon, dass es dir selbst als Mensch unglaublich viel nimmt. Also das ist keine Art der Fotografie, die dir was gibt in irgendeiner Art und Weise. Aber darum geht es in dem Moment, glaube ich, nicht. Also ich glaube, niemand kommt da raus und sagt, hey, voll geil, guck mal, wie viele Panzer ich fotografiert habe. Dann bist du, glaube ich, auch völlig deplatziert in dem Moment. Aber ich glaube, dass es so ein innerer Ruf ist, den die Menschen haben und die dorthin gehen, um das zu zeigen. Und dann, glaube ich, können die auch nicht anders.
Thomas, ich würde sagen, es ist zwar, geht mir schwer ab, mit solchen Worten dieses Podcast jetzt zu beenden, weil es ist, regt wirklich zum Nachdenken extrem an. Und wir haben hier auch ein paar Fragen, die haben wir nicht geschafft. Und deswegen, und ich glaube, Olli, das ist auch bestimmt in deinem Sinne, würden wir dich gerne einladen, nochmal zu uns ins Podcast zu kommen.
Oh ja.
Auf jeden Fall. Und auch die anderen Themen, die wir hier teilweise noch aufgeschrieben haben. Und da kommen wahrscheinlich noch wieder von Höcksken auf Stöcksken, würde man im Münsterland sagen. Aber das ist auch okay so. Du bist ein ganz, ganz toller Redner für uns gewesen. Es war alles super toll, logisch und sehr gefühlvoll, ja, wie du dich ausgedrückt hast. Und es ist du. Ich würde dich gerne auch mal live kennenlernen, denn du bist, was ich jetzt so gehört habe, doch ein sehr interessanter Mensch und mit ganz, ganz tollen Ansichten. Das möchte ich an Dankeschön. Dieser Stelle sagen und vielen, vielen Dank.
Ich kann mich tatsächlich auch nur anschließen. Michi hat genau die richtigen Worte mal wieder gefunden. Ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, Thomas, dass du einfach auch so einen tiefen Einblick in deine Seele ja teilweise gegeben hast, gerade so auch am Anfang. Heftig, ja. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und auch die Offenheit. Hat mich total auch umgehauen alles. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War einer wirklich der spannendsten und interessantesten Geschichten, die wir bis jetzt hier so gemacht haben, nämlich.
Ja, richtig. Du hast dich da hinten gelehnt und man hat dich wenig reden hören. Ich habe gemerkt, du hast zugehört und zugehört.
Ja,
und
ja.
Das war toll.
Faszinierend. Auf jeden Fall. Lass uns Teil 2 machen.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Ja.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Hat mir Spaß gemacht, so tief mal wieder in einem anderen Podcast über die Fotografie und alles drumherum zu sprechen und komplett den zeitlichen Rahmen zu sprengen. Dafür bin ich ja auch ein bisschen bekannt.
Das macht freue ich mich schon auf die zweite Runde.
Das ist okay.
Klasse. Ne? Also, macht's gut, ihr beiden. Hoffen wir, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird, wenn wir uns das nächste Mal sprechen.
Genau.
Ja, das wünsche dafür wir drücken uns. Wir die Daumen.
Gut.
Alles klar.
Ciao, ihr Lieben.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.